Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen.
Hallo, wie immer.
Und Ingo Quendler. Und zwar aus unserem neuen Videostudio, was wir hier gerade bezogen haben. Wir haben die Räume am Ende Mai, ist das nicht Ende April bekommen?
Zum Monatswechsel
und haben aber hier noch nichts aufbauen können. Wir haben jetzt zumindest unseren Podcast-Tisch hier und es ist noch nicht so ideal vom Licht, weil wir noch kein Licht von oben haben, aber es ist auch nicht ganz blöd, glaube ich.
Ja, jedenfalls, wir wachsen ein bisschen und haben jetzt ein bisschen mehr Räumlichkeiten für
genau,
Video- und Podcast-Produktion.
Damit wir einfach die Videos hier produzieren können und so weiter. Und ja, da gibt es sicherlich irgendwann mal eine Tour, wenn wir hier soweit sind. Jetzt machen wir keine Tour, weil wenn ich die Kamera einmal umdrehen würde, würdet ihr ausrasten vor Chaos, was da hinten alles rumsteht.
Wir sind ja auch nicht bei Chanel, hallo.
Genau, also die Folge heute und zwar, mache ich selten, dass ich den Titel vorher schon weiß, heute der Titel Verschlimmbessert.
Ich weiß immer noch nicht, worum es geht, aber du wirst es jetzt erzählen.
Verschlimmbessert, ganz wichtig mit großen Fragezeichen, weil wir haben irgendwie bestimmt 5 bis 10 Sachen, über die wir heute sprechen können, die neu sind, wo andere Marken auf den Markt gekommen sind, neue Verbesserungen gekommen sind oder Verschlimmbesserungen vielleicht auch gekommen sind. Thema ist zum Beispiel Strava, SRAM Force, über Fitlock spreche ich kurz, Chorus kriegt ein Update. Garmin, Varia und über Action Cams spreche ich auch noch. Da gibt es auch frische neue Dinge, die ich jetzt schon testen konnte am Wochenende und solche Sachen. Und da Dan und ich nicht wirklich viel Zeit hatten, eine Sendung vorzubereiten, habe ich eine Sendung vorbereitet und Dan nicht, weil wir wirklich viele ja, Beratungsgespräche, was Open und Co. angeht und 3T, was auch immer, Cervelo angeht. Wir haben halt wirklich viele Beratungsgespräche und du kommst ja, kaum zum Atmen momentan, weil du da zumindest noch ein bisschen mehr involviert bist als ich.
Es ist, momentan brennt die Hütte. Also das habe ich in den letzten 20 Jahren noch nicht erlebt, was jetzt momentan abläuft.
Ja, was ja auch wirklich schön ist, dass wir trotz Krise da ganz gut überleben können momentan auf der einen Seite und natürlich auch wirklich happy macht einen ja der Kundenkontakt, weil so sind ja viele coole Leute, die man kennenlernt, die uns auch irgendwo schon kennengelernt haben über Video und Podcast.
Es tut mir immer leid, wenn die Leute so ein bisschen auf ihre Angebote und auf ihre Anfragen warten müssen, aber momentan arbeiten wir wirklich, ich würde sagen, ich bin wirklich 15 Stunden am Tag hier.
Ja, es ist halt tatsächlich so, dass wir, ja, es ist Saison natürlich auch und irgendwie, ja, die Leute gehen vielleicht auch mehr raus momentan, machen mehr Sport, dass das auch vielleicht so ein Ersatz ist für den Urlaub, der vielleicht wegfällt und solche Sachen.
Und die Geister, die ich rief, ne? Wenn wir noch mehr Videos und noch mehr Podcasts machen. Es macht uns auch sehr viel Spaß, von daher ist es schon eine Win-Win-Situation, aber jetzt müssen wir ein bisschen nachlegen, dass wir noch mehr Personal an Start kriegen hier.
Ja, also wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, nicht böse sein, wenn meine Antwort 3-4 Tage dauern kann, wenn ihr per E-Mail oder irgendwas schreibt, aber wir geben unser Bestes hier auf jeden Fall.
Heute Morgen hatte ich 2 Kunden aus Basel.
Okay, habe ich auch noch gesehen.
Und das kann ich gar nicht glauben, dass Basel ist so weit weg von Hannover, aber sie, naja, die kennen uns von YouTube und wollten hier.
Deswegen fängt der Podcast für euch jetzt auch 1,5 Stunden später an, ne? Aber ihr kriegt es gar nicht mit.
Ja.
Ja, wie immer mache ich unten unter das Video bei YouTube und auch in den Shownotes Minutenangaben, welches Thema wir wann besprechen. Heute, wie gesagt, wirklich eine Smalltalk-Runde, wo Dan auch noch nicht weiß, was auf ihn zukommt so richtig. Ich habe so ein paar Sachen wirklich vorbereitet und das Schöne ist, wir werden jetzt live vor der Kamera und so wie das ja bei Dan auch gerne ist, kritisch und kontrovers diskutieren, was es so an Neuerungen gegeben hat in letzter Zeit.
Tatsächlich ist das eine ganz knuffige Sache für mich. Ich mag das ja eigentlich auch, weil Ingo hat mich jetzt wirklich komplett hier rausgerissen aus der Beratung, die war jetzt abgeschlossen. Ach, was ich noch sagen sollte, die Kunden aus Basel durften hier rüber, weil sie Verwandtschaft hier haben. Das nur mal am Rande, nicht, dass Leute sagen, Corona-Zeit darf man nicht.
Freunde oder Bekannte in Hildesheim.
Tatsächlich gefällt mir das richtig gut, mich jetzt mit Themen zu beballern, wo ich ja jetzt hier öffentlich genau in dieser Sekunde meine Meinung zu äußern kann. Ich bin ganz gespannt, weil von Strava-Neuigkeiten weiß ich noch gar nichts. Bei mir läuft das ja alles, alles an mir vorbei.
Kriegt ihr mal mit, wie Dan so reagiert, ohne dass es vorher abgesprochen ist.
Sehr witzig.
Ja, wenn ihr Fragen habt, Kommentare immer gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben. Wir beantworten da nicht alles, aber wir lesen alles. Das auf jeden Fall. Und wenn ihr persönliche Nachrichten habt, die jetzt vielleicht vertraulich sind, gerne an podcast@enjoyyourbike.com schicken. Und die beantworten wir auch immer alle. Vielleicht auch manchmal 2-3 Tage später, aber es ist immer jemand dran, der da, oder zumindest wir beide, beantworten die dann ja ausschließlich.
Nicht vergessen, Ingo, ich will auf alle Fälle über diesen Strava-Club reden. Haben wir das notiert?
Der kommt gleich, ja.
Okay, gut.
Gut, ja, Gunn, ganz kurz schon mal vorab wollte ich mich nochmal bedanken für das, also da sind ja einige Hörer, aber vielleicht auch YouTube-Abonnenten, die jetzt wirklich, wir haben jetzt das Video hochgeladen vom Gravel-Marathon, wo wir 150 Kilometer durch den Deister gefahren sind, das haben wir in der letzten Sendung auch kurz besprochen und wie und was, und das war eins der Videos, eins der erfolgreichsten überhaupt.
Also wir haben so Europa, ist das so? Ja. Ich habe es nicht ganz verfolgt.
Also wir haben
zwar, also ich habe das Video gesehen und mich gefreut, weil es auch ziemlich lustig war.
Ja, es war wirklich, ich fand es auch cool, und mit dem schlechten Wetter, das macht natürlich auch eigentlich zum Angucken mehr Spaß, als wenn man selber dabei ist. Aber es macht eigentlich ein Video immer spannender, schlechtes Wetter zu haben,
als gutes
Wetter.
Ja, aber den Hagel hätte ich trotzdem mehr gespart.
Ja, aber das wollte ich mich noch eigentlich noch, nur noch mal bedanken, weil es wirklich krass war. Wir haben jetzt irgendwie knapp 15.000 Klicks in ein paar Tagen und 900 Likes, und das wird nur getoppt durch so Eurobike-Geschichten, wo wir abends bei der Eurobike mal was gepostet haben, was aber natürlich durch die Decke geht, nicht weil weil halt alle nach Eurobike suchen an dem Abend, ne? Und solche Sachen. Das ist ja dann eher ein anderes Klicken. Und das ist jetzt ja wirklich ein persönliches Video, wo wir einfach mit Freunden durch den Wald fahren, ne? Mit unseren Open Wide. Und ganz interessant, haben auch schon Leute gefragt, na, wie wir das hinbekommen haben, dass die alle in Wald fahren.
Ja, darüber können wir ja auch mal was zu sagen. Also das hat tatsächlich einer in den Kommentaren geschrieben, war das die Bedingung, da mitzufahren? Und natürlich absurd, natürlich ist das gar keine Bedingung. Man darf auch mit dem Mountainbike kommen, man darf mit dem Crossrad kommen und man darf auch mit dem Versenderfahrrad kommen. Da sind wir wirklich vom Herzen her schmerzbefreit. Darum geht es nicht. Aber wie das so ist, ne, wenn man so eine Freundesklicke ist, so entwickelt sich das dann. Alle unsere Freunde fahren oder auch, naja, wie das so ist, ich kann das gar nicht schön.
Manche sind ja auch erst.
Es ergibt sich eigentlich so.
Genau, manche sind ja auch erst jetzt vor kurzem zu Freunden geworden, die einfach, die wir so kennengelernt haben. Ja, ne,
und am Ende des Tages, das ist auch, wenn man weiß, man kann dem Material vertrauen und man ist damit glücklich, ja, was soll ich lange um den heißen Brei rumrühren? Ich bin damit glücklich, mehr wie glücklich. Es ist meine Wahl gewesen und deine Wahl gewesen, und so ergibt es sich dann.
Ja, ist halt das der Mountainbike-Ersatz. Das ist tatsächlich, wir fahren Mountainbike ohne Mountainbike. Das ist ja so unsere Devise oder meine vor allem. Und das
ein Mountainbike ohne Mountainbike.
Genau. Ja, das ist ja der Spaß, den wir da, oder das ist vor allem für mich persönlich, für dich ja nicht. Du bist ja auch, fährst ja gerne ab und zu
nochmal
mit
Mountainbike.
Ich bin ja komplett weg. Ich bin ja so froh, mit einer Rennradgeometrie durch schwieriges Gelände fahren zu dürfen. Das ist ja, bei mir war das ja wirklich so der Segen überhaupt. Das Rad ist eins der meistgefahrenen von den ganzen, die ich so fahre. Gut, und ja, bevor wir jetzt, ich habe gleich so eine Rubrik Smalltalk, wo wir so nochmal weitere Themen besprechen. Ihr seht hier hinten ein Fahrrad im Hintergrund. Da dürfen wir erst in 2 Stunden drüber sprechen.
Genau.
Oder vielleicht so in 1,5, je nachdem, wie lange unser Podcast geht.
Ich sag's mal so, wir haben Andy Kessler versprochen, dass wir es ganz erst zum Ende des Podcasts machen, weil der Podcast dauert ja bestimmt ein bisschen, so dass wir möglichst spät über dieses Fahrrad erst reden, weil erst morgen gibt es, also am Freitag gibt es die ganzen Infos zu diesem Fahrrad. Und wenn ich sage, wir haben Andy Kessler versprochen, über das Fahrrad erst später zu reden, dann wissen der ein oder andere Hörer, der vertraut ist in der Fahrradwelt, schon, mit wem wir geredet haben und was es dann für ein Produkt sein muss.
Genau, dass es in Open ist, das sagen wir jetzt am Anfang noch nicht.
Herr Quendler.
Wie gesagt, aber den Namen Open dürfen wir schon nennen.
Ja, aber ich verzweifle ja auch manchmal. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, so eine Spannung aufzubauen. Und
Gut, also wie gesagt, das kommt später. Und ihr versprecht mir auch nicht, mit dieser Minutenangabe da jetzt vorher schon mal hinzuspringen.
Nein, ihr müsst, wichtig. Das geht ja, das ist ja auch noch ein Witz. Nicht nach vorne spulen, ne?
Genau,
also so das läuft gilt das nicht. Das gilt nicht, das ist Schummeln.
Gut, jetzt. Durchhalten. Ich muss ja die Minutenangaben eintragen. Hätte ich fast vergessen hier. Jetzt sind wir bei Minute 09.
Diese Perfekt. Folge ist bestimmt an Unstrukturiertheit gar nicht
so. Genau, aber es muss auch mal sein. Nachdem wir letztes Mal mir der Kopf so geraucht hat nach 3 Stunden Bikefitting.
Du warst völlig fertig. Das
ich war
ich
komplett
gemerkt.
Am
du
Ende.
Du warst komplett am Ende.
Ich habe ja mein Sofa leider nicht mehr in meinem Büro gehabt. Ich hatte da früher mal ein Sofa, hätte ich das gehabt, hätte ich mich erst mal eine halbe Stunde hingelegt und gepennt.
Ist auch nicht belastbar, der Typ.
Nee, also so auf der Straße vielleicht schon, aber sonst nicht. Ja, Rubrik Smalltalk. Wir haben und bedanken uns natürlich auch. Wir haben es jetzt endlich mal in die Tour geschafft mit unserem Podcast.
Krass.
als Top 10. Enjoy Your Bike heißt der Radladen von Ingo Quentler in Hannover. Zusammen mit deinem Mitarbeiter, den Miesen und so weiter, steht hier, steckt von Lackieranleitung, Custom Paint Rahmen über Produkt- und Trainingstipps für Indoor bis zu Beratung zu Schaltgruppen und so weiter. Sehr, sehr nett geschrieben, fand ich. Ja, hat mich gefreut. Wurde von Kunden oder Hörern, glaube ich, hat uns mal so einen Screenshot geschickt. Ich habe die tatsächlich, ein ganz ehrlich bezahltes Abo bei denen sogar.
Das ist super, dass du das Abo hast. Ich habe versucht, weil ich kein Abo habe, die Zeitschrift an der Tankstelle und im Supermarkt zu kaufen und da gab es keine Tour.
Ja, erst ja, mal. die ist natürlich komplett ausverkauft, weil wir drin sind.
Das?
Wenn es auch nur so klein ist.
Ja, also auch von mir. Ich fand mich wirklich, natürlich freut man sich immer, wenn man irgendwo positiv erwähnt wird. Und da ist auch ein Podcast, den ich ganz super gerne höre von der Johanna drin, die wundersame Fahrradwelt, die grüße ich auf diesen Wege. Wir haben uns noch nie kennengelernt. Sie kennt mich nicht, ich kenne sie nicht. Aber
ja, da kann ich dir später noch was zu erzählen, aber mach mal weiter.
Ja, aber naja, die würde ich gerne mal kennenlernen. Die finde ich super sympathisch und ich mag ihren Podcast. Und ich habe kein Problem zu sagen, auch wenn es in einem Vorschlag ist, ja gar keine Mitbewerberin von uns. Aber ich empfehle immer auch andere Podcasts. Auch Pushing Limits, die finde ich auch cool, die Typen, habe ich auch gesehen, stehen drin.
Genau, Pushing Limits haben wir auch schon mal drüber ganz kurz gesprochen, weil die so cool über Hawaii berichtet haben letztes Jahr, glaube ich, war das.
Wir geben den Credit, wenn er zu vergeben ist.
Dann Coffee and Chainrings kenne ich nicht, WhatsApp kenne ich auch nicht, Windkante nicht, da werde ich jetzt auch mal ein paar reinhören. Besenwagen kenne ich, den mag ich auch gerne, höre ich auch fast, also relativ viele Folgen. Das Besenwagen hat einen entscheidenden Nachteil, die Jungs reden mit Leuten über Vornamen, die Rennfahrer sind oder irgendwas. Und wenn
und du weißt gar nicht, wer gemeint ist.
Ich weiß nicht, wer gemeint ist. Ich habe irgendwann tatsächlich schon mal bei Google gesessen und habe irgendeinen Namen versucht, irgendwie rauszufinden, wer ist denn das überhaupt, also, über den die geregelt haben. Weil der war hochinteressant.
Lieber Besenwagen-Podcast, wenn ihr jetzt von unserem Podcast zufälligerweise hört, der Ingo muss ganz genaue Angaben kriegen. Wer ist wer und welche Funktion hat diese Person?
Ja, das sind halt Radprofis, die machen wirklich viel, viel über Radsport, machen geile Interviews, also auch mit Fahrern, die man wirklich kennt, ich glaube Hausler und solche Sachen, die haben ja wirklich geile Leute vor Mikro schon gehabt, wo man auch viel so Insider lernt, wie es so in der Profiszene abgeht, welchen Fahrer die mögen und welchen nicht und solche Sachen, das ist schon hochinteressant. Auch da ist es manchmal so, dass ich nicht weiß, wen sie jetzt gemeint haben, wenn sie mit irgendeinem Vornamen unterwegs sind, ne, so Gianluca irgendwas, oder ist jetzt erfunden, ne? Das war jetzt nicht genau der Name, aber trotzdem, ja, nett. Also wirklich macht Spaß und ist kurzweilig und auch ein.
Und den höre ich auch hier, den Antritt. Ja. Also den höre ich nicht immer, aber die finde ich auch gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da merkt man auch, dass da so richtig Fachleute am Mikro sind, auch mit Mischen und mit dem Ton und all sowas. Boah, Respekt. Und da wird auch ab und zu Musik da ein bisschen eingeblendet und so. Also,
ja, die dürfen immer nur die ersten 10 Sekunden anspielen wegen GEMA, glaube ich.
Aber
ja, Antritt
auch,
ist
auch Respekt.
Antritt ist Detektor FM. Ich glaube, das ist richtig Radio. Und das sind richtig Radioleute, die eigentlich eine Live-Sendung, glaube ich, über Detektor FM auch ausstrahlen. Und da wird dann die Musik auch voll abgespielt. Also es ist halt richtig Radio, ne? Nicht so wie wir, die halt so frei nach Schnauze hier rumquatschen, sondern halt wirklich gut redaktionell aufbereitet. Aber nicht trotzdem noch Podcast-kompatibel. Weil wenn ein Podcast zu sehr Radio ist, wird es irgendwann wieder so, dann kann ich gleich Radio hören.
Jein, also ich finde die Mischung gut, die sie machen.
Genau, Punkt. Das meine ich damit. Also sie sind podcast-kompatibel, obwohl sie Radio machen.
Ja, okay.
Das meine ich damit. Ja, also ist ja Radio,
ich bin ja schwer vom Kapier.
Ich finde ja, Radio und Podcast sind so zwei unterschiedliche Sachen. Und das Schöne an Podcast ist ja manchmal, dass es nicht so journalistisch perfekt ist und so, weiß ich nicht.
Also wir sind natürlich perfekt, aber
ja, jetzt aber jetzt die anderen leider nicht. Genau, ja. Aber das, was ich so höre, da ist es auch mal schön, dass man einmal mal abschweift und solche Sachen. So wie jetzt gerade.
Dieser Podcast wird so krassemäßig wild. Also na, mal sehen. Wo geht's jetzt so weiter?
Einen Podcast haben Sie hier vergessen, der mir aber auch jetzt erst heute an mich herangetragen wurde. Und das ist der Plan Z von Rick Zabel.
Genau, ja. Hat uns ein Kunde auch eine Nachricht gekriegt, dass wir so löblich erwähnt wurden.
Genau. Und
dafür auch vielen Dank.
Ich habe eine Instagram-Direktnachricht auch bekommen mit so einem Screenshot. Ab Minute oder 17 Minuten sind noch übrig und da wird Enjoy Your Bike genannt von Penny, den ich auch nicht kenne. Ich habe die Sendung leider nicht ganz gehört. Wir haben jetzt nur kurz vor der Sendung mal kurz reingehört, dass wir zumindest erwähnt wurden. Das, was ich in der Kürze der Zeit gehört habe, weil wir haben ja kurz in den Anfang eingehört und dann bei Minute 17 habe ich habe ja irgendwann gesagt, hier, ich habe über Instagram die Minute 17 bekommen. War auch sehr locker und sympathisch. Also war auch so ein eher so ein Gesprächsding, wo die nicht jetzt strukturiert irgendwas, wo so wie wir, also die einfach so quatschen. Also den habe ich hier auch gleich auf Abo geklickt.
Ich würde ist auch was, auch, wo ich mal auch reinhören wild möchte. Und auch nicht abgesprochen mit dir. Ich hätte auch überhaupt keine Probleme. Ich kenne Rick Zabel gar nicht. Natürlich kenne ich nur seinen Vater, aber ich und auch diese Johanna, ich finde das ja eigentlich, ich habe da null Berührungspunkte, wenn man sich als Podcaster mal gegenseitig einlädt und erzählt, was machst du eigentlich und warum machst du das eigentlich?
Ja, das hatte ich auch schon im Hinterkopf.
Solche Ideen finde ich auch immer ganz witzig.
Also immer eine Sendung, wo sie die uns interviewen dürfen und eine umgekehrt.
Ja, aber das wird eine Aufnahmesituation, haben beide was davon.
Ja, genau. Nee, aber das ist sicherlich mal, weil wir da, ich glaube, da ergibt sich auch momentan überhaupt ja, Podcast ist ja jetzt durch die Corona-Zeit auch so ein bisschen mehr in den Köpfen der Leute gelandet. Alleine durch den Drosten-Podcast, den ja nun fast alle schon mal irgendwo gehört haben. Und das ist so ein Thema auch im Bike, da kommt ja relativ viel Neues und viel Gutes und und zu Johanna sage ich gleich nochmal was.
Ja, aber auch Pushing Limits, die waren auch total nett, haben dann auch uns eine Nachricht geschrieben, weil wir sie mal erwähnt haben im Podcast, und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass in der Podcast-Welt so ein Gerangel ist, so das ist ein Mitbewerber von mir, den ignoriere ich jetzt mal oder das ist ja totaler Schwachsinn. Genau. Also im Gegenteil, man kann sich ja gegenseitig befruchten und anfeuern.
Ja, also wenn ich nicht mein Leben lang Podcasts gehört hätte, hätten wir jetzt hier keinen Podcast.
Wahrscheinlich.
Weil das ist ja so das, wo man sagt, okay, das sind ja die Themen, das könnte man im Podcast mal erzählen und solche Sachen. Das wäre gar nicht so weit gekommen, wenn man nicht selber vieles aus Podcasts schon geholt und die gezogen hätte. Und ich hab ja nun Bits und so, habe ich ja immer schon mal erwähnt, ne? Von denen wir auch die Picks geklaut haben.
Du weißt schon, dass ich nur einen einzigen Podcast gehört habe, bevor ich selber mit dir Produzent wurde.
Ja, du hattest nur den Dingswagen, den Zeit-Podcast, ne? Zeit Online.
Genau. Ja. Und auch so ein langes Ding, so 5 Stunden.
Ja, ja.
Dann habe ich gedacht, das finde ich aber gut.
Ja. Und ich war da schon voll drin, mehr in dieser Technik-Nerd-Geschichte. Dann kam Sport und Radfahren dazu und solche Sachen. Deswegen, also da danke an die Tour. Und das nächste Mal Rick Zabel noch mit dazu nehmen. Ich weiß gar nicht, wie lange der das macht, vielleicht ist er auch noch relativ neu, aber ich glaube Folge 28, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren wir jetzt drin erwähnt. Also es war schon, freue ich mich, werde ich heute auf dem Rückweg, werde ich mir die ganze Folge mal reinziehen. Da hat er tatsächlich die Folge, um die es jetzt geht, hat der Hobbysportler mit dem Profi gesprochen.
Ah ja.
Und als es dann ums Thema Enjoy Your Bike, wo er das gesagt hat oder auch andere Sachen, die er angesprochen hat, da hat der Hobbysportler gesagt, naja, für mich ist das ja mal ganz cool, rauszufinden, was so an Technik geht, was ich so vielleicht gar nicht schnallen würde, weil ich ja im Hobby vielleicht da relativ neu rankomme. Und Rick Zabel hat dann sozusagen gesagt, naja, für ihn ist das völlig egal, weil er kriegt das immer zur Verfügung gestellt. Über Material hat er sich nie einen Kopf gemacht. Das heißt, der hat gar nicht so dieses Problem Tubeless und welche Reifenbreite und sonst wie. Er fährt halt das, was er hingestellt kriegt.
Ja, aber ist auch fair und ehrlich.
Ja, und das fand ich schon, die paar Minuten, die ich jetzt gehört habe, fand ich schon sehr cool. Dann weiter im Smalltalk. Wir haben einen Strava-Club gegründet. Endlich. Nachdem uns immer wieder gesagt wurde, wir müssen einen Strava-Club gründen, dann habe ich das immer so ein bisschen vor mir hergeschrieben. Das ist ja viel Arbeit und sonst wie. Und dann haben wir beide zusammen vor dem Computer gestanden und du hast das auch nochmal erwähnt. Ja, wir müssen jetzt unbedingt den Strava-Club machen. Da habe ich gesagt, okay. Und dann war das Ding in 5 Minuten fertig.
Genau, und das ist noch etwas anders, als Ingo das sagt. Wir saßen kurz, haben wir beide Pause gemacht von unserer Arbeit und saßen zusammen auf dem Sofa. Vorher hatte mir noch ein Mitarbeiter, Yannick, gesagt, na, wenn ihr jetzt endlich mal einen Strava-Club macht, dann trete ich da auch mal ein. Und dann habe ich mit Ingo auf dem Sofa gesessen und sage, Ingo, alle fragen uns, was ist jetzt mit dem Strava-Club? Und die eigenen Kollegen fragen einen schon. Und dann saßen wir einfach auf dem Sofa, so war die Story. Und dann hat Ingo gesagt, gut, dann mache ich das jetzt endlich mal. Und der Witz an der Sache, das muss man sich auch, das ist auch sehr erschreckend. Wir sitzen nebeneinander auf dem Sofa, Ingo macht diesen Strava-Club vom Handy aus. Und mein Büro ist von diesem kleinen Ruhe-Sofa-Bereich auch nur 10 Schritte entfernt. Und ich sagte, okay, Ingo, natürlich bist du jetzt da angemeldet, dann muss ich mich zumindest als Zweiter anmelden in dem Club. Ja. Ich gehe vom Sofa in mein Büro und dann bin ich irgendwie Nummer 22, der sich angemeldet hat. Das ist schon ein krasses Medium, was man da so an Reichweite hat. Also,
ja, das war letztendlich.
Jetzt haben wir da schon 400 Leute drin oder irgendwas.
Genau, ne? Ich wollte gerade mal hier parallel, versuche ich gerade mal zu klicken. Tatsächlich 496,
okay.
Was ja für einen Hannoveraner immer super ist, wenn eine 96 am Ende steht.
Kann ich gar nicht verstehen.
Das war letztendlich deshalb, weil man ja sieht, wenn sich jemand hat sich bei dem und dem Club angemeldet, das kam natürlich unsere eigenen Follower.
Aber
zuerst war man dann doch schon überrascht, ne?
Ja.
ist jetzt auch nichts passiert, außer dass Leute hier in Ranglisten stehen, die unnötig viele Kilometer Rad fahren. Und unnötig ist einer in dieser Woche schon 6.253 Höhenmeter gefahren. Krass.
Ja, die haben es drauf, Ingo.
The Graveler, den kennen wir sogar schon. Berliner, der hier schon mal als Kunde hier war. Ja.
Okay.
Den kennst du auch.
Okay.
Die waren zu zweit mit Marc und wie er jetzt, ich kenne ihn jetzt, habe jetzt den Vornamen vergessen.
6.000 Höhenmeter, meine Herren.
Er hat 5.000, genau. Okay.
Naja, alles gut.
Oh, die haben schon ordentlich was abgerissen hier. Wie kann man denn in Berlin überhaupt 5.000 Höhenmeter
schaffen? Das gucken wir uns nachher an. Aber ja, ist ja schön. Es gibt einen Strava-Club und da wird es vielleicht ja heute auch noch eine Nachricht geben.
Ja, das wollte ich jetzt kurz besprechen mit dir, weil du hast gesagt, dass wir diesen Strava-Club ja gut dafür nutzen könnten, bei unserer, wir haben ja jetzt die 150 Kilometer Deister-Tour, Video haben wir schon angesprochen. Mhm. Du wolltest ja gerne 200 Kilometer fahren. Als einziger von uns.
Als
hast uns gefragt, ob wir denn vielleicht mitwollen.
Wollen wir mal so sagen, ich fahre es 100% und es wäre ja schade, wenn keine Freunde dabei sind.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Also wir haben jetzt für 30.05. planen wir 200 Kilometer durch den Deister zu fahren. Nicht mehr, und da werden sich Strecken, glaube ich, kreuzen. Das kriegt man nicht mehr mit einer Runde hin. Hast du ja letztes Mal, glaube ich,
schon erzählt. Ganz, ganz wenig. Also ist schon ziemlich optimiert. Die Strecke findet ihr in meinem Komoot-Profil schon.
Ja,
und wenn, unter geplanter Strecke.
Und wenn ihr die Strecke von der 150 Kilometer anguckt, dann seht ihr, dass das immer so ein Hoch und Runter, so ein Gewirrwarr ist. Das ist eigentlich ein ganz cooler GPS-Track eigentlich. Diese Deister-Tracks sind immer cool, wenn man lange gefahren ist.
Ja, auch vielen Dank für die ganzen Leute, die mir jetzt bei jetzt wo ich das freigeschaltet habe und das scheint wohl zu funktionieren, habe ich auch ganz viele Follower bei Komoot. Also vielen Dank und genießt es und ich versuche da ein paar Sachen reinzuposten, aber erwartet nicht zu viel, ich poste da einfach nur meinen Deister-Kram rein. Ich fühle mich da ein bisschen verpflichtet zu.
Und jetzt hat Dan vor der Sendung gesagt, naja, wie wär's, wenn wir das öffentlich machen, wann und wo wir losfahren? Den Track öffentlich machen über diesen Strava-Club und Leute können mitfahren, komplett die 200 Kilometer versuchen mitzufahren. Natürlich alles mit den nötigen Abstandsregeln, wie es halt bis dahin auch laufen wird. Und nicht als Veranstaltung, sondern einfach so, wir sagen Bescheid, wir fahren da und wenn da jemand irgendwo unterwegs ist und mal Hallo sagen will, kann das machen. Und wahrscheinlich macht es Sinn, nicht, dass alle auf einmal, also viele werden wahrscheinlich die 200 Kilometer sich nicht zutrauen. Wahrscheinlich macht es auch Sinn, zwischendurch dazu zu stoßen.
Oder einfach so lange, wie es geht, mitzufahren.
Oder das. Also das, ich war ja immer, war noch so ein bisschen, ja, ich finde die Idee cool, aber so richtig traut man sich ja auch nicht, weil man weiß nicht, wer da kommt und wie viele und so weiter.
Erstmal ist doch, wir haben ja gar nichts zu verlieren, außer noch mehr gute Laune zu kriegen. Wir haben ja gar nichts zu verlieren, außer noch mehr gute Laune zu kriegen. Wir planen die Strecke so, wie wir sie planen. Und wir planen die Strecke mit unserem kleinen, engeren Kreis, mit dem wir sowieso die Wochenenden verbringen. Und ich plane auch wieder die Verpflegungsstellen, so wie es für uns ist. Und so wie ich das verstanden habe, bei Strava Club-Ausfahrt kann man dann sagen, pass auf, wer da Bock hat hinzukommen, der kommt dahin. Es ist eh keine Veranstaltung. Es ist eh, im Prinzip sage ich ja nur, da ist die Strecke, die ich fahren will, am 30.05. Und es gibt ja auch keinen, der auf euch aufpasst. Es gibt keine Krankenwagen, es gibt keine Verpflegungsstellen. Ihr kommt, ihr geht, ihr macht, was ihr wollt und könnt ihr einfach sehen, wo wir rumdüsen. Und das fand ich jetzt einfach mal eine tolle Variante, wo man sich auch rechtlich sicher bewegt, wo man sagt, du, wer das will, da fahren wir. Wir machen, aber wir können natürlich auch jetzt nicht uns irgendwo sagen, wie so ein klassischer Reiseleitertrupp, wir warten an der Kreuzung, bis dann irgendwie 40 Leute auch angekommen sind. Das geht natürlich nicht. Also es ist bedingungslos. Jeder macht das, wie er meint. Jeder muss natürlich auch wirklich daran denken, dass er dann seine eigene Verpflegung mitnimmt, weil wir planen, ich glaube, wir sind jetzt zu 6 oder so, weiß ich nicht genau. Dann plane ich natürlich, Wasser zu deponieren für 6 Leute und nicht für 60 Leute. Das geht ja nicht. Mhm. Und ich finde das einfach auch ganz gut. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und wer mal vorbeikommen will und uns in die Augen gucken will, das ist am 30.05. um 6 Uhr an der Deister Freilichtbühne. Punkt.
Ja, und ich fahre erst um 8 los, die anderen fahren um 6 los, mir ist das zu früh.
Und ganz entscheidend an der Sache ist auch, wir müssen auch wirklich diesen Event-Charakter da rausnehmen, weil wir haben ja auch noch ein bisschen Social Distancing Aufgabe. Ich habe keinen Bock, in Basinghausen als verschriebener Deister-Guide rumzulaufen, der sagt, der ganze Deister ist voll mit Radfahrern. Also das kriegt die Welt schon hin, es sind mündige Bürger, die wissen, worauf es ankommt und es ist keine Veranstaltung, also passt ein bisschen auf, dass ihr euch so benehmt, wie man sich das erwartet für Gäste, Punkt.
Ja und was wahrscheinlich nicht doof ist, also meine Idee war dann, als wir gesprochen haben, das muss ich dann nochmal gucken, wie wir es machen, dass ich einfach immer zwischendurch mal bei Instagram über Stories oder so einen Screenshot, einen Komoot-Screenshot schicke, wo ich gerade bin.
Ja.
Und dann weiß man, um 13 Uhr war so, da und da, und dann weiß man, kann man ja zumindest die Strecke umgekehrt fahren, uns kurz entgegenkommen, genau. Was auch immer. Oder genau. Was natürlich auch schlau ist, ist immer an den oberen, an den Kuppen warten, weil das ist auch ein Punkt, wo wir sowieso immer meistens kurz stehen bleiben, was essen, was trinken oder vielleicht auch noch jemanden, auf jemanden warten, der hinterherkommt.
Und falls es jemanden interessiert, der grobe Richtwert ist, wir fahren ungefähr 15 Kilometer pro Stunde.
Das kann man, also im Schnitt, ja, mit hoch und runter dann. Ja, ja.
Ja, aber wenn jemand sagt, ich möchte die letzten 100 mitfahren, dann darfst du da einmal rechnen, wann wir denn da wohl ungefähr sind bei denen. Ne? Also so
sieht,
ungefähr
sieht nach man, 6 Stunden. Wenn man bei Komoot, sieht man nicht ungefähr, wenn man da sehr sportlich oder irgendwas eingibt, die Strecke plant, sieht man nicht ungefähr, zu welcher Zeit man irgendwo ist?
Genau, also ich habe die Strecke als sehr sportlich angegeben.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt einloggen würde bei Komoot, dann sieht man ja auch die empfohlene Streckenzeit, aber das ist schon der Hammer.
Also und ich glaube, du
4.700 Höhenmeter.
Ja.
Und während du redest, kann ich ja versuchen, mich mal eben einmal anzumelden, dann sage ich dir das.
Und ich glaube, man sieht dann auch, sieht man hier nicht eine Timeline?
Ja, warte, ich bin ja dabei. Nicht so, hier, die Strecke heißt, die hat bei mir die Nummer 51, Level 5. Ich habe ja gesagt, ich vergebe immer Levels. Ja, ich traue es mich nicht zu sagen, aber es ist eine Fahrzeit von 18 Stunden für die Strecke angegeben, unter sehr sportlich. Ach du Scheiße. Ingo will nicht mehr kommen.
Ich komme mit, aber also das ist ganz klar, wir sind mal hoch. Ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, dass ich das Ding bis zum Ende durchfahre. Ne? Ich gebe mein Bestes, aber
dieses.
Wer die letzten 50 Kilometer mitfahren will, der muss Glück haben, dass wir noch Bock haben.
Macht euch keine
aber
Sorgen.
Natürlich,
wenn auf Dan Meesen ist verlasst, ich fahre das
auf einbeinig. Ja, Dan fährt noch. Das auf jeden Fall, wenn er 25 Stunden braucht. Aber die letzten 50, da ist es natürlich umso hilfreicher, wenn man da irgendwie gute Laune kriegt, weil Leute sagen, wir feuern dich an oder wir fahren mal ein Stück mit dir.
Das ist auch ein guter Punkt. Ja, also in der Planung, was natürlich absurd ist, ist 18 Stunden Fahrzeit geplant, 4.790 Höhenmeter, 200 Kilometer. Es ist auch wirklich nicht ein leichter Kurs, das kann ich euch versprechen. Wer keine leichte Übersetzung hat, wird leiden. Aber der, wie gesagt, folgt mir bei Komoot, da ist die Strecke drin, sie heißt Nummer 51.
Und wenn du jetzt Level dieses Höhenprofil lang gehst, sieht man da die Zeit?
Du musst ins Mikro sprechen, ja, ja.
Wann du wo ungefähr bist?
Genau, ja, ja.
Das heißt, wenn ihr durchs Höhenprofil rechts und links durchscrollt, dann seht ihr oben, glaube ich, parallel auf der Karte, wo der Punkt ist und ihr seht unten die Uhrzeit, wann wir da ungefähr sein können.
Genau. Ja, aber ich glaube, wir sind schneller als die 18 Stunden.
Das glaube ich auch. Na, weil was haben wir letztes Mal? 10,5 Stunden Fahrzeit für 150? Ja,
genau.
Durch also drei, das sind wir so bei 14, 15 Stunden, würde ich schätzen. Mit Pausen vielleicht 16, 17.
Also mein Ziel ist bitte, bevor die Sonne untergeht, möchte ich da sein. Ich nehme trotzdem Licht mit.
Ja, ich mache auch eins dran, zur Not. Okay.
Was ist das für ein Lärm?
Ein Motorrad draußen.
Mann. Gut, aber das wäre jetzt mal so die erste Sache nach dem Podcast.
Vielleicht.
Hier werden wir das in den Strava Club reinschreiben. Und tatsächlich, es gibt dieses Jahr sehr wenige Wettkämpfe, es gibt kaum Events und so. Und ich glaube, da könnten viele Leute gute Laune kriegen.
Also wir werden das in dem Club dann auch irgendwie mal als Beitrag sharen und vielleicht kann man da auch mal drauf antworten, kommentieren, wenn man kommt. Dass wir zumindest wissen, okay, da kommt überhaupt jemand oder es kommt gar keiner, dass wir Ausschau halten können. Und wenn einer sagt, ja, ich komme wahrscheinlich dann und dann, dass wir so ein bisschen darauf vorbereitet sind. Und wenn da 5.000 Leute schreiben, sie kommen von 400 Clubmitgliedern.
Dann müssen wir es verschieben.
Dann müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Weil da müssen wir auch vorsichtig sein, wenn wir da jetzt mit 50 Mann durch den Wald brettern. Das ist, glaube ich, auch nicht so, in der aktuellen Zeit zumindest nicht so
also
das
ich Perfekte.
Und das ist auch für die Wanderer ein bisschen doof wahrscheinlich.
Genau, also dann machen wir das nie wieder. Ich hoffe, jeder hat verstanden, worum es geht. Rücksicht nehmen auf die Mitmenschen, Rücksicht nehmen auf Wanderer, auf mein Heimatareal und macht da nicht eine Riesenveranstaltung draus, sondern ganz locker bleiben, tiefenentspannt.
Und selbst wenn es viele Leute sind, müssen die halt wirklich in Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppen dann sich einfach
aufteilen. Und ich glaube, das funktioniert.
Das funktioniert sowieso, weil ja die Berghoch und runter fährt sowieso jeder so seinen eigenen Tritt meistens. Gut, wenn wir schon bei Smalltalk sind,
Ich bin jetzt auch wirklich gespannt, was passiert, muss ich sagen.
Ja.
Wir haben uns ja nur kurz vor dem Podcast darüber unterhalten.
Jedenfalls kann ich jetzt auch mal auf die darauf eingehen, warum ich überhaupt auf die Idee mit dem Komoot-Screenshot gekommen bin.
Komoot-Screenshot?
Den ich bei Instagram poste.
Okay.
Ja, also ich bin ja am Wochenende.
Du postest ein Komoot-Screenshot.
Ich bin am Wochenende bin ich gefahren von Hannover nach Hamburg.
Da muss ich dir ja noch Kudos geben. Ich habe die Fahrt noch gar nicht gesehen.
Ja, Gott sei Dank. Du weißt auch noch nicht, was da alles so passiert ist. Eigentlich natürlich eine. Also ich habe es geplant, bin gefahren mit meinem diesmal mit dem Open Upper, also nicht mit dem Wide, mit nicht gucken jetzt. Lass das mal aus.
Ich will das jetzt sehen.
Ja, kannst du gleich.
Na dann.
Bin mit dem Open Upper gefahren und mit 40 mm Reifen, so wie auf La Palma. Okay. Ne, so dass ich Schotterpassagen drin habe, aber zu 80-90% wusste ich, dass es Asphalt ist. Deswegen habe ich gedacht, nimmst du statt der dicken 650B, nimmst du 40 mm, dann kannst du noch schön über die Straße brettern. Das war auch ganz cool. Ganze Zeit schön Windkante gefahren, also wirklich Wind komplett von der Seite, so dass er dich nicht geschoben hat, aber also immer so, dass es genervt hat. Aber das ist halt das der Unterschied zum Wald, ne? Wo du sagst, okay, ich bin ja eigentlich so ein Bergtyp und nicht so der Windtyp. Das war ein bisschen nervig und es ist halt komplett flach, das heißt eigentlich eine langweilige Strecke soweit. Ne? Aber es war wirklich so das erste Drittel würde ich
nennen. Wie viele Kilometer? 160?
150 waren es.
Okay.
Und die ersten 30, 40, also du brauchst halt 10, 20 Kilometer, um einmal durch die Stadt vom Bemerode irgendwie Richtung Großburg-Wedel, da hinten die Ecke Isernhagen, überhaupt erstmal rauszukommen. Und danach war es richtig geil, weil du fast nur noch durch den Wald geschottert bist. Das hat echt Spaß gemacht, so die ersten Kilometer. Und dann kommst du irgendwann in der Heide an, dann auch über sandige Strecken gefahren und so weiter. Das war auch alles cool. Und zwischendurch hängst du dann doch an Bundesstraßen, aber mit super ausgebauten Fahrradwegen. Das ist aber wirklich dann so eine Phase, wo du 40, 50 Kilometer immer so geradeaus, Straße und keine Berge, keine Hügel, wo es einfach nur eine glatt geradeaus geht auf dem Fahrradweg. Das ist schon langweilig. Okay. Aber wenn man von A nach B fährt, ist es trotzdem immer spannend, weil man die Strecke ja noch nie gefahren ist. Also weiß ja nicht, was auf dich zukommt. Und dann das letzte Drittel war wieder richtig cool. Aber wurde es ein bisschen welliger, auch wieder viel im Wald gefahren, viel asphaltiert im Wald gefahren und so insgesamt, glaube ich, die Strecke, so wie ich sie gefahren bin, viel besser kann man sie auch, hätte man sie auch nicht planen können mit dieser Mischung Gravel und Asphalt. Das war ganz cool. Und dann hast du auch noch eine Fährfahrt dabei. Und so eine Viertel, halbe Stunde, ich war so 15, 20 Kilometer weit weg von der Fähre.
Über die Elbe dann, oder was?
Genau, musst einmal über die Elbe. Zoll irgendwie, Fähre heißt die, glaube ich. Oh, scheiße, habe ich meinen Namen nicht mir gemerkt.
Kannst du durch den Elbtunnel fahren?
Genau.
Also durch den normalen, naja, nicht durch den Autobahn-Elbtunnel.
Wenn du dir den Komoot-Track oder später mal anguckst, ich bin ja rechts an Hamburg vorbei. Also ich musste gar nicht durch Hamburg durch, Richtung Wentorf, da wo ich hin musste.
Ich darf ja nicht, ich würde ja gucken, aber darf ja nicht.
Gleich. jedenfalls habe ich dann eine Pause gemacht. Ich habe auch ein Video übrigens mitgeschnitten von dem, also einen kleinen Vlog gemacht, der kommt wahrscheinlich dann so in anderthalb Wochen oder so, werde ich den hochladen. Mhm. Pause gemacht, ein bisschen in die Kamera gequatscht, Müsli-Riegel gegessen und so weiter, da gesessen und halt einen Screenshot von meiner, einfach im Komoot aufgemacht, dann siehst du ja mit dem blauen Punkt, wo ich gerade bin.
Du siehst auf Komoot, wo du bist gerade?
Ja, mit dem Handy.
Ach so, du hast ein Live.
Okay. Genau, ich mache das Handy, wenn ich im Handy die Strecke aufmache, zeigt er mir den Standpunkt.
Okay, wo du bist.
Das habe ich eigentlich nur dafür gemacht, um in die Kamera zu sprechen und sagen, ja, hier bin ich jetzt gerade, da kommt gleich die Fähre und so weiter. Seht ihr dann alles im Video.
Okay.
Und habe da einen Screenshot gemacht, den bei Instagram gepostet und bin weitergefahren. Dann die Fähre, das war eigentlich richtig cool, auf die Fähre zu fahren. Voll mit Radfahrern, ne? Und nur drei Autos und irgendwie 100 Radfahrer. Mhm.
Das ist, ganz,
das ist ganz cool und du weißt dein Passwort wieder für Strava nicht, ne? Und dann komme ich irgendwann von der Fähre rund, was übrigens ganz cool ist, dass das Komoot auch schon vorher gesagt hat, Achtung, da ist eine Fähre. Habe ich auch im Internet tatsächlich schon geguckt, fährt die überhaupt und so weiter, ne? Weil ich ja wegen Corona und so, haben die auch einen anderen Fahrplan, aber am Wochenende sind die dann durchgefahren. Kostet 3 Euro übrigens.
Ah, Wahnsinn. Ein Fahrrad. Ja, ist ja nicht viel. Okay.
Komm auf der anderen Seite an, ruft einer, hallo Ingo. Also ich fahre so diese Fähre runter, fahre da hoch, hallo Ingo. Und die Person kam mir sehr bekannt vor, als wenn ich das Gesicht schon mal gesehen hätte und kennen müsste. Und dann war das Johanna Jahnke.
Und du kennst ihr Gesicht? Also ich kenne es ja nur von dem Podcast-Bild.
Genau, von dem Podcast-Bild und weil ich ja bei Instagram habe ich sie ab und zu mal gesehen, deswegen.
Ah, okay.
Aber auch nur ganz schwierig, dann bist du natürlich erstmal unsicher, wer grüßen dich da, ne? Und ich hatte das schon einmal, dass mich einer gegrüßt hat, den ich nicht kannte, der mich aber irgendwie über Videos kannte und das war natürlich eine coole Überraschung und die hatte meinen Screenshot bei Instagram gesehen.
Ah.
Die war mit
ihrem... Ach so, weil sie dich bei Instagram...
Genau, sie war mit ihrem Mann unterwegs, sie wollten gerade irgendwie einen Riegel essen oder da irgendwo einen Kaffee trinken, was auch immer, waren auch mit ihrem Rad unterwegs, wollten Pause machen, haben dann bei Instagram durch Zufall das gesehen, haben gesagt, er muss doch hier jetzt gleich langkommen, aus von der Fähre kommen. Haben eine Fähre gewartet und die zweite, das war übrigens die letzte, die sie noch gewartet hätten, und da bin ich dann auch tatsächlich runtergekommen.
Ach, ist ja süß. Jetzt sehe ich hier eine Fähre. Jetzt sehe ich das.
Ja, ja, genau, da habe ich die Fotos gepostet.
Okay. Ach so, dann habt ihr euch schon kennengelernt, dann bist du mir schon einen Schritt voraus.
Deswegen war ich, musste ich vorhin so schmunzeln, als du gesagt hast, man müsste ja eigentlich mal mit denen sprechen oder was auch immer. Ne?
Ja, ist gut.
Ja, wir konnten nur so 5 bis 10 Kilometer sind wir dann gemeinsam gefahren, haben kurz gequatscht und war super nett und tauchte auch kurz in der Kamera auf. Und das sind natürlich so Momente, wo du sagst, naja, hast 50 Kilometer langweilige Landstraße gehabt und kommst dann von der Fähre runter und triffst jemanden. Und das passt auch wieder zu dieser Deister-Geschichte, wo du sagst, naja, das ist irgendwie schon geil, Leute zu treffen und zu quatschen und so weiter. Haben wir ein bisschen Podcast-Fachgespräche geführt.
Ah, okay.
Haben jetzt noch keinen Termin gemacht, ob wir zusammen einen machen, aber das kommt bestimmt irgendwann mal. Also sie hat auch schon gesagt, sie kommt mal nach Hannover.
Okay.
Und das wollte ich als kleine Überraschung. Deswegen steht hier nur JH in den Shownotes, in unseren
Internen. Damit ich gar nicht verstehe,
damit du nicht weißt, worum es geht. Damit ich,
genau, dir das, ich finde aber deine verdammte Fahrt nicht. Also ich sehe hier allen möglichen Kram. Lauf am Morgen und all so ein Kram.
Was haben wir denn jetzt? 21. Mai? Dann musst du noch einen zurückgehen. Ja? Ja, wo bist denn du?
Ja, ist ja schon gut. Ich bin ja dann dabei.
Wir sind 2019. Immerhin 2020 hier da.
Ja, aber das ist ja diese aktuelle Woche.
Ja, war ja jetzt.
Ja, aber er zeigt mir den Rest ja nicht an. Na gut, mach mal weiter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin ja auch zu doof. Ich muss dann wahrscheinlich die nächste... Die, ne? Ja, ich mach das schon. Rede mal weiter, ich krieg das schon hin.
Nö, ja, jetzt warte ich erstmal, bis du fertig bist, sonst hörst du mir ja nicht zu, weil dann...
Wahrscheinlich ist es die Woche.
Ja.
So, Deister-Tour, Ingo Quendler.
Das war die Tour? Ne, da müsste eigentlich dann die...
Ist gut, ich hab's jetzt ja gleich. Da ist er. Hannover, genau. Hamburg.
Okay. Ganz, ganz hoch interessanter GPS-Track, einfach einen Strich nach oben
ich rechts. Ich sehe es. Okay. Gut. Schön. Dann gebe ich dir jetzt mal Kudos. Ich bin der 612. Der Letzte.
Nee, aber siehst du, das ist, glaube ich, auch ein Foto von uns beiden drauf, wo wir uns da getroffen haben.
Und das ist aber geil hier, das Foto, wo du durch den Wald fährst.
Also ja, jetzt das ja war eine Heide, war der Knaller. Ja, ja,
okay.
Aber
okay, hier ist die Fähre. Ach, da, und das ist genau. Sie?
Ja, ja.
Ah ja, sehr schön.
Mit dem schnittigen Rennrad. Ist sehr übrigens gut. Ganz cool, wenn du da von der Fähre runterkommst nach Hamburg rein, ist da so ein schmaler Weg, der ist natürlich viel befahren mit normalen Leuten, auch mit normalen Fahrrädern, aber halt auch komplett autofrei. Das heißt, ich war insgesamt die Strecke vielleicht so 60-70% komplett autofrei.
Ja, und
die Landstraßen, die ich gefahren bin, waren natürlich auch am Sonntag jetzt auch nicht irgendwie groß befahren, ne? Aber sonst war es wirklich autofrei.
Ah, cool.
Und das war eine tolle Überraschung und dann habe ich erstmal Ihren Podcast falsch, habe ich unsere kleine Fahrradwelt gesagt, weil ich mir den Titel immer nicht so richtig gemerkt habe.
Wir sind nicht so professionell.
Die wunderbare Fahrradwelt. Also den Podcast nochmal.
Heißt es nicht die Wundersame?
Wundersame, oh, schon wieder.
Der Quendler ist unbrauchbar.
Ja, finde ich wirklich. Ich habe das auch nochmal, nachdem ich Sie gesprochen habe, nochmal in die Kamera gesprochen, aber da waren die Windgeräusche so laut, dass ich gesagt habe, wie peinlich ist das eigentlich, dass ich diesen Titel nicht wusste. Obwohl
Mann, jetzt ist aber genug. Also. Ja.
Nee, aber das war eine coole Sache. Und deswegen, sowas macht natürlich Spaß, ne? Und dann,
ja, und kein Konkurrenzgehabe ist sowieso affig.
Und das sind so die, wenn du solche Strecken machst, da rechnest du ja mit nichts, ne? Ich fahre ja auch oft nach Wolfsburg und sonst wie. Irgendwas bleibt immer im Kopf. Ne? War noch so ein anderer Typ, den ich überholt hatte und dann ist er ein bisschen im Windschatten gefahren, so ein älterer Herr, den ich aber nicht so alt eingeschätzt habe, wie er mir dann gesagt hat. Der war halt, meinte, ja, bin 83 Jahre, geht noch. Und das ist. Das sind so kleine Schlüsselmomente, das ist so ein Satz, mit dem bin ich eine Minute vielleicht gefahren, ne? Weil der dann abgebogen ist, wo ich denke, ja, wie geil ist das? Der fährt da mit 83 Jahren noch mit auch so ein älterer Rahmen, so ein Stahlrahmen oder Alurahmen oder sonst wie.
Völlig wurscht.
Und wo ich immer sage, das ist ja auch mein Ziel, Radfahren, wenn möglich, in dem Alter auch noch. Ne? Das ist so, scheiß auf die Wettkämpfe jetzt, die mache ich jetzt, weil es Bock bringt und wo auch immer. Aber das große Ziel ist eigentlich im Alter, das immer noch machen zu können. Das sind so Kleinigkeiten, so als kleine Anekdoten, die ich halt bei solchen Touren immer ganz cool finde.
Okay.
So, dann sind wir jetzt nach 39 Minuten endlich soweit, über Verschlimmbesserungen zu sprechen.
Ja, wovon ich auch noch nicht weiß, was du von mir willst.
Genau, jetzt gab es einen Aufschrei durch die Strava-Welt, weil wir haben jetzt unseren Strava-Club gegründet.
Und da gibt es einen Aufschrei?
Ja, und zwar hat Strava ihr komplettes Gebührenmodell so ein bisschen verändert.
Okay.
Und da bin ich ja mal gespannt, was du zu sagst, weil das ist jetzt tatsächlich was, wo man...
Ich bin ja aus dem Gebührenmodell ausgestiegen.
Also genau, du bist ja Free-Member, ich war schon immer Summit, das hieß früher Summit.
Ja, ich war ja früher Premium-Mitglied
genau.
Und dann habe dann gesagt, du, bei aller Liebe, ich muss da ein bisschen zurücktreten von diesen ganzen Sachen, die so auf mich einprasseln, braucht da ein bisschen mehr. Und dann habe ich viele, viele Mitgliedschaften aufgegeben.
Ja, was ganz interessant ist, gibt es auch hier die Strava-Gründer Mike Gainley und Michael Horvath. Der eine Gründer war raus aus Strava, der ist jetzt wieder zurückgekommen. Und Strava hat jetzt in den letzten Monaten, wer das so ein bisschen verfolgt hat, relativ viele neue Features gebracht, die vorher nicht da waren. Das heißt, Strava war wirklich für 2-3 Jahre, fand ich, relativ lame, was Neuheiten anging und tatsächlich, da sind wir wieder bei meinem Titel, Verschlimmbesserung. Ne? Die haben wirklich viel gemacht, sodass die Timeline zum Beispiel nicht mehr chronologisch war, sondern dass Strava entschieden hat, oh, das ist eine interessante Fahrt, die schiebe ich jetzt mal nach oben.
Aha.
Solche Sachen haben die mal eingeführt, das haben sie jetzt wieder zurückgerudert, das kann man jetzt wieder auf Timeline einstellen, sodass ich, ich persönlich finde, alles, was nicht chronologisch ist, doof. Ich möchte chronologisch meine Podcasts haben, ich möchte chronologisch meine... Gut, Facebook nutze ich jetzt nicht, aber egal, was ich kriege, ich möchte auch meine E-Mails chronologisch haben. Ich möchte nicht ein Programm haben, was mir sagt, oh, die E-Mail kommt mir besonders wichtig vor, die schiebe ich dir jetzt mal nach oben.
Verstehe.
Ne, das ist, ich weiß, dass Facebook und sonst wie und Google, die arbeiten alle dran, das so intelligent zu machen. Auch Instagram, glaube ich, macht nicht mehr chronologisch, sondern hat einen Algorithmus dahinter und sagt, oh, das wurde besonders viel angeguckt und besonders lange angeguckt, das schieben wir mal nach oben.
Naja, was ist der Plan dahinter? Dass natürlich du überschüttet wirst von Leuten, die ihre Pendelfahrten oder normalen Sachen machen und dass man dann vielleicht diese Highlights, wie jetzt zum Beispiel unsere 150-Kilometer-Tour durch den Deister, dann vielleicht einfach verloren geht.
Genau, das mag auch tatsächlich für den einen oder anderen funktionieren, weil meine Strategie bei Strava ist, ich folge nur meinen allerbesten Freunden und Leute, die ich persönlich getroffen habe, teilweise auch nur temporär, weil ich sonst überschwemmt werde und das gar nicht mehr aufnehmen kann. Wenn ich jetzt 500 Leuten folge, dann kriege ich gar nichts mehr mit. Mhm. Und das, ja, weiß ich nicht. Aber da sind sie auch zurückgerudert und da gab es, ich weiß nicht, seitdem der andere Gründer da wieder mit drin ist, ich weiß ja auch nicht, ob es da noch einen Eigentümerwechsel gibt, komme ich nicht mehr drauf. Aber momentan ist es wirklich so, dass sie relativ viel an Features bringen. Zum Beispiel, dass man jetzt, ich habe mal Apple Watch Videos gemacht, wie kriege ich meine Apple Watch Sachen zu Strava hoch? Das geht jetzt direkt über Strava. Strava holt sich aus der Apple Health App automatisch die Daten und die Aktivitäten. Das ging halt früher nicht, brauchtest halt irgendeine blöde andere App. Liegt natürlich auch ein bisschen an Apple. Und die nächste Geschichte ist, dass die halt... ja, diese Timeline wieder gefixt haben und solche Sachen.
Also du kannst es aber trotzdem wählen, wenn du diese Funktion testen willst, dass die interessanten Sachen nach oben kommen. Du kannst selber wählen, wie die Timeline aussieht oder nein.
Du kannst jetzt Favoriten machen. Das heißt, wenn du jetzt 100 Leuten folgst, kannst du sagen, die fünf favorisiert dich, die landen immer oben zum Beispiel.
Okay, das also du wichtig. Hast dann, okay.
Und
ja, das ist doch mal eine Okay-Funktion.
Ja.
Also
gut, dann habe ich...
Aber es gab auch ein paar Sachen, die ich bei, also wenn wir jetzt einen offenen Talk haben,
darüber, ja.
Es gab auch ein paar Sachen, die mich Strava wirklich genervt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab es gab zu viele von diesen Werbesachen, die ich auch wirklich ein bisschen zu einfach fand, ehrlich gesagt. Also wenn Herausforderungen nicht wirklich eine Herausforderung sind, ne? Fand ich jetzt so, mache jeden Tag 30 Minuten einen Spaziergang oder so, wo ich denke... Brauche ich das jetzt als Herausforderung? Oder ich habe dann auch immer mal gesehen, da gab es diesen Bekleidungshersteller Lecol, glaube ich, oder irgendwas. Ja. Und der hatte dann auch so Sachen, wo ich denke, boah, weißt du, jetzt 2 Stunden Radfahren, vielleicht werde ich als arrogantes Arschloch bezeichnet, ne? Aber das fand ich jetzt auch nicht so als Herausforderung. Also
ja, das ist tatsächlich.
Das finde ich so. Oder lauf mal diese Woche 5 Kilometer. Ich habe dann ein bisschen das Gefühl, ich habe nichts dagegen, wenn man Leute motiviert, was zu machen und von nichts auf überhaupt ein Level zu kommen, aber fand ich jetzt ein bisschen nicht, also wenn es ein Sportlerclub ist, dann muss es vielleicht auch ein gewisses Grundniveau schon auch haben und weiß ich nicht, ob dann solche Abzeichen sein müssen, wie lauf 5 Kilometer diesen Monat oder so, bei aller Liebe und ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt von vielen Leuten, aber das fand ich ein bisschen too much, also zu einfach. Also auch so ein Grand Fondo mit 100 Kilometer, das muss es aber auch mindestens sein.
Ja, da war es ja früher mal ganz cool, da gab es einen 100er und einen 150er. Den 150er haben wir oft als Anreiz genommen, die auch
genau,
zu fahren.
Genau, und das muss ich ganz ehrlich auch sagen, das klicke ich dann auch mal so mit im Vorbeigehen an, aber viel cooler fände ich es, dass es dann auch mal irgendeinen Monat gibt, wo es ein Gran Fondo gibt, der hat 300 und entweder du machst das oder lässt das. Also es genau. muss ja auch irgendwas sein, was man auch, ich persönlich hänge mich an den Sachen auf, die ich nicht kann, die ich nicht schaffe, die erstmal als utopisch gelten ja. oder so. Und wenn man sagt, pass auf, ich habe jetzt 11 Gran Fondos im Monat gemacht, aber im August steht da drin, der Gran Fondo ist 290 Kilometer, wie soll denn das gehen? Ja, Pech. Mhm. Dann hast du eben mal einen Gran Fondo nicht geschafft. Mich langweilt es eher ein bisschen, wenn es zu einfach ist und nur so mitklicken ist.
Deswegen ist ja die Rafa 500 auch so beliebt, weil Toll. Die halt einfach, weil man weiß, okay, im scheiß Winter, in der Kälte, muss ja, ich muss jetzt 500 Kilometer fahren, genau. muss ich jeden Tag raus.
Genau. Am besten. Und dann gebe ich auch wirklich, das mache ich auch wirklich gerne, dann gebe ich auch den Credit dieser Firma Rafa, die hat es auch wirklich verdient, die Idee ist grandios, Punkt. Ja. Und dann haben die das auch verdient. Und so ein paar Sachen fand ich doch ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen so zu viel Werbung und einfach, ja, fand ich nicht, ja. finde ich auch nicht gut und ich, wahrscheinlich war es auch im Umkehrschluss dann so, dass ich aus diesem Bezahlclub dann ausgestiegen ist. Also,
ja, vor allem hat das ja mit dieser Summit-Geschichte, mit diesen nimm den oder nimm den und mit dem kriegst du die Funktion freigeschaltet, mit dem die und dann hat da keiner mehr durchgestiegen.
Weiß ich nicht.
Da gehen sie jetzt ja wieder den Schritt zurück. Das heißt, entweder du bist Mitglied und ich glaube, sie nennt es auch nicht mehr Summit oder du bist es nicht. Und du zahlst halt 8 Euro im Monat, wenn du es monatlich kündbar haben willst oder 60 Euro im Jahr, so wie es früher auch war.
Okay.
Und der große Ausschrei ging jetzt durch die Szene, weil du dann nur noch die Top 10 in die Top 10 der besten Listen sehen kannst. Wenn du nicht Mitglied bist, kriegst du halt nur noch die Top 10 der Segmente angezeigt.
Okay.
Und da habe ich mir gedacht, das ist dir sowieso egal.
Das stimmt nicht.
Nicht?
Nee, ist mir scheißegal.
Ja, okay. Siehst du, noch schlimmer.
Heute ist es die Vulgärsprache dran. Ich muss jetzt dran arbeiten,
das ist dass aber
ich hier wieder zurückrudere.
Aber Moment,
Entschuldigung.
Das ist aber tatsächlich der Punkt, wo sich die meisten dran aufhängen, weil sie gesagt haben, ja, Strava ist ja eigentlich nur wegen der Segmente wichtig für mich. Ja, und dann sind die Segmente natürlich alle, dann will man ja gucken, naja, habe ich es jetzt geschafft? Bin ich von Rang 35 vielleicht, also am Nienstedter Pass oder so, sind ja die ganzen Profis auch schon hochgeballert. Da freut man sich ja vielleicht auch über den 30. Platz oder guckt, wo sind denn die Freunde in der Rangliste? Also für jemanden, der competitive ist, ist es natürlich schon cool, da das zu benutzen.
Aber das siehst du, wenn du die 8 Euro oder 5 Euro bezahlst?
Dann ja.
Ja, aber ist doch super. Also ja. Wenn mir das wichtig ist, dann zahle ich das, Punkt. Das ist doch auch okay.
Genau, sehe ich jetzt auch so.
Und wenn es mir nicht wichtig ist, dann bin ich halt
so ein Schlumpf wie Herr Niesen. Wo ich auch sage, free to play ist nice to have. Genau. Dass man, also Strava bleibt frei nutzbar. Ich kann meine Fahrten hochladen, meine Kilometer zusammenrechnen und sonst wie. Mir fehlen meines Wissens Trainingsanalysen. Mir fehlen die Segmente, wo ich nicht voll reingucken kann. Aber wenn ich jetzt wirklich einer bin, der scharf ist auf Segmente, dann sind 5 Euro in Anführungsstrichen nichts, um zu sagen, das sind 2 Riegel.
Ich hätte eine Funktion, wenn ich denn eine sehr tolle Funktion, die 5 Euro machen, wenn ich da mit dir frei drüber reden kann, die ich richtig, richtig gut finde und wo ich das auch fair finde, dafür das Geld zu bezahlen, soll ich dir die sagen? Und zwar habt ihr jetzt ja gesehen, wir fahren ab und zu durch den Deister Gravel Touren und ich werde oft angesprochen. Kann ich diesen GPX-File haben? Wo kann ich den GPX-File haben? Jetzt habe ich gesagt, okay, ich lade es bei Komoot hoch, ich schalte das frei, aber ihr müsst auch immer dran denken, ihr könnt mir auch einfach oder dem Ingo einfach bei Strava folgen, dann gibt es eh die Strecken, wenn wir die freigeben und dann könnt ihr die einfach von Strava runterladen. Jein, von Strava runterladen als GPX-File kannst du sie nämlich nur, wenn du Mitglied bist.
Okay.
Und du selber kannst deine eigene Strecke als GPX-File runterladen, damit du sie aus Strava rauskriegst und woanders reinladen kannst. Aber wenn jemand, der mich gar nicht kennt und will nur die Strecke von mir mopsen, was ja auch völlig okay ist, sie ist ja öffentlich, dann kann er sie bei Strava von mir, also von meinem Profil nur runterladen, wenn er ein Summit-Mitglied ist oder eben ein Bezahlmitglied ist. Und das finde ich total fair. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Und das wäre zum Beispiel ein Grund für mich, einen Monatsbeitrag für 8 Euro zu bezahlen, wenn ich da jetzt zum Beispiel dem Sportler XYZ gerade folge. Manchmal mache ich das mal so, dass ich Leuten mal für 2 Wochen folge, einfach weil ich mir die Strecken angucke, die so gefahren sind. Und gerade für Urlaubsregionen, was habe ich nicht schon mal auch mal auf La Palma anderen Leuten gefolgt, die ich gar nicht kenne, um nur auf La Palma-Ideen zu kommen. Mhm. Und dann zahle ich einfach in Anführungsstrichen diese 8 Euro, damit ich dann auch sage, okay, das hat Strava ja auch verdient. Sie geben mir die Möglichkeit, von dem die Strecke runterzuladen. Ich könnte denen natürlich auch eine Nachricht schicken. Könntest du mir den GPX-Teil checken? Ja. Und ich hatte neulich auch die Frage, jetzt war ich ganz stolz, dass ich meine Strecken bei Komoot freigegeben habe, dass man die da nehmen kann. Schreibt einer und ich habe noch nicht geantwortet, ich Hornochse. Aus Bremen, Mensch Stan, ich würde auch gerne deine Strecken im Deister fahren. Wie komme ich denn an die Strecken ran? Ich nutze gar kein Komoot.
Naja.
Also von daher, ja, das tut mir dann auch leid, dann musst du wirklich Komoot nutzen. Es kostet dich ja nichts, Komoot zu nutzen. Oder du musst bei Strava das zu bezahlen. Oder ich muss irgendwann nochmal eine Plattform machen, auf irgendeinen Server die ganzen GPX-Files draufzuknallen. Also, wir arbeiten dran, uns da zu verbessern. Aber die Funktion, finde ich, das wäre für mich ein Grund, Strava wieder zu bezahlen, weil ich da tolle Strecken habe und die möchte ich mopsen.
Ja, also das ist ja dieses typische, wir haben ja auch schon mal über Komoot gesprochen, die haben ja auch jetzt ein Abo-Modell eingerichtet, was wir beide übrigens nicht nutzen, weil wir es nicht brauchen. Wir haben einmal diese 30 Euro für das Kartenmaterial bezahlt. Hier ist es genau das Gleiche. Es ist ja für jeden frei zugänglich. Es ist aber auch so, dass Strava wohl, so wie ich das in so einem Artikel bei Rennrad News jetzt gelesen habe, die arbeiten momentan nicht kostendeckend.
Oh.
Das heißt, die müssen irgendwo Geld verdienen. Jetzt ist da der eine, das heißt, und da ist natürlich sind ja viele unterwegs, die sagen, naja, ich möchte die App gerne für frei haben, ich will aber auch keine Werbung und bezahlen will ich auch nichts und so weiter. Ne? Das heißt, und das Geschäftsmodell, dass Strava jetzt die Bewegungsdaten verkauft, weil die haben natürlich Unmengen an Daten, die sie natürlich vielleicht auch an Firmen oder wo ja auch mit Städte kooperiert wird, wo sie sagen, naja, wir gucken mal, wie die Fahrradwege sein müssen oder wo ein Fahrradweg hin muss und so weiter, wird ja mit Städteplanern auch zusammengearbeitet, das scheint als Geschäftsmodell alleine nicht auszureichen. Und dann ist es ganz klar, muss ich irgendwas dafür bezahlen. Jetzt ist natürlich dieses Abo-Modell hat immer diesen Pferdefuß und das war auch bei Komoot so, wo viele auch dann in Kommentaren geschrieben haben, ja, finde ich doof, ich möchte einmal für eine Software bezahlen und dann habe ich sie. Und da bin ich auch immer wieder geteilter Meinung und rege mich auch darüber auf, dass ich für eine Photoshop-Lizenz jetzt monatlich bezahlen muss, anstatt einmal, früher haben die 1000 Mark oder Euro gekostet, um sich einmal so ein Paket zu kaufen. So summiert sich das auch relativ schnell zu Geld und es ist eine ganz schwierige Geschichte. Die müssen halt das Thema Software, auch bei Computerspielen und sonst, wie sieht man es ja, das geht immer mehr Richtung Abo-Modell, weil ja die Gehälter weiterbezahlt werden müssen. Du kannst ja eine richtig geile Software bauen, die kaufst du dir dann für 100 Euro und kaufst dir die nächsten Updates auch nicht, weil du sagst, naja, die funktioniert ja auch so schon. Und dann muss es auch weiterentwickelt werden. Und diese Weiterentwicklung wird halt finanziert aus diesen Mitgliedsbeiträgen, Werbung und vielleicht an mit Städten zu kooperieren und so weiter. Es ist wichtig, wenn es Abo-Modelle sind, dann möchtest du natürlich auch was geboten bekommen. Das heißt, bei Zwift zum Beispiel willst du, dass diese Software halt, das ist ja das Teuerste, was man momentan als Radsportler haben kann, sind 15 Euro Zwift im Monat. Dann willst du aber auch, wenn du dich abends einloggst, willst du auch, dass das Ding flüssig läuft. Und das sind alle Sachen, die du mitbezahlst. Strava genau das Gleiche, dass da natürlich unsichtbare, extrem viele Server hinterhängen, die dann auch dafür sorgen, dass deine Garmin-Fahrt von Garmin über die API schnell oder von Wahoo schnell bei Strava gelandet und solche Sachen, dass da dann ausgerechnet wird, in welchen Segmenten, das kostet halt Geld. Deswegen sehe ich es nicht so kritisch wie viele Internetstimmen, wo ich sage, ja gut, zahlt man halt. Es wird keiner gezwungen, das zu bezahlen.
Ja, also das sehe ich auch
nicht
entspannt.
Es wird nicht komplett unnütz, wenn man nicht bezahlt. Wobei sicherlich eins der Key-Features immer schon die Segmente waren. So bin ich auch zu Strava gekommen, weil ich das cool fand, dass man automatisch so durch Segmente immer durchgefahren ist und auch mit den besten Listen. Das ist für mich heute komplett unwichtig, interessiert mich nicht mehr.
Ja, das hat sich bei uns beiden geändert.
Ja.
Ne? Vielleicht, weil wir auch nichts auf dem Kasten haben.
Ja, wir wären älter. Ne? Aber es war zumindest so, das ist bei mir die Initialzündung. Ich war da früher schon ziemlich scharf drauf und fand es total geil. Du fährst irgendwo, du konntest in dem Sinne ein Intervalltraining machen, ohne auf die Lap-Taste zu drücken, ja, weil ja, du einfach hinterher gucken wolltest, ja, wie viel Watt bin ich denn auf dem Segment gefahren. Und das ist sicherlich für viele. Und jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass die Segmente teilweise komplett uninteressant werden, weil die natürlich da Ergebnisse von vor 10 Jahren drin haben. Das heißt, wenn da vor 10 Jahren Grischa Niermann am Nienstedter Pass, das ist ja, glaube ich, der immer da noch Nummer 1 ist, zu seinen Nach-Profi-Zeiten hochgefahren ist, dann schafft das heute auch keiner schneller. Und das ist dann wirklich so, da versprechen sie aber auch demnächst eine komplett neue Art auf Segmenten gegeneinander anzutreten, was auch immer da kommen wird.
Ich habe meinen wichtigsten Komm verloren. Ja. Vom Edelweißspitze runter.
Okay. Ja, die Abfahrt.
Den Großglockner Abfahrt habe ich verloren. Es war der einzigste, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt lande. Da war ich irgendwie 15 Minuten runtergefahren, das ganze Ding. Und das habe ich verloren. Und ansonsten ist es jetzt auch gut. Ich traue keinem Kommen nach. Ich kann ja nur bergunter kommt holen.
Ich habe das übrigens abgeschaltet, dass ich da überhaupt eine Nachricht kriege. Das hat,
nein, das habe ich auch. Also Benachrichtigung kann ich nicht. Benachrichtigung, ich habe es durch Zufall mal entdeckt. Ja. Naja, egal.
Ja gut, also ich finde es definitiv gut, dass es jetzt Mitglied oder nicht Mitglied gibt. So, fertig. Also
aber man, das war doch mit der Summit, das war doch das Gleiche.
Nee, da gab es ja verschiedene Mitgliedschaften teilweise. Jetzt glaube ich in letzter Zeit nicht mehr, aber zwischendurch schon mal gab es unterschiedliche Optionen.
Na gut.
Sie machen mit der Trainingsanalyse mehr. Und warum ich Strava auch immer weiterempfehle, weil wir ganz viele Kunden, Wahoo-Kunden, auch jetzt bei Chorus wird immer mal wieder gefragt, bei den Chorus-Uhren, naja, wie kriege ich denn das zu Garmin Connect und sonst wie, da sage ich den Leuten immer, das Schöne an Strava zum Beispiel oder meinetwegen auch an Training Peaks oder anderen Diensten ist, dass die Geräte unabhängig arbeiten. Ja. Das heißt, egal welches Gerät ich habe, ich kriege meine Daten da rein. Da ist auch eine offene Schnittstelle von Strava.
Das stimmt.
Und da ist natürlich Garmin in dem Sinne ein geschlossenes System. Nichts gegen Garmin-Computer, aber dann sage ich halt, wenn ich Garmin benutze, und das habe ich ja auch die Uhren benutzt und auch lange immer die Fahrradcomputer, und ich nutze die auch jetzt manchmal noch, um Tests durchzuführen, ja, das läuft bei Garmin rein und wird dann direkt zu Strava hochgeladen.
Funktioniert tadellos.
Da habe ich dann definitiv eine Sammelstelle, wo alles ist. Und dann muss man auch tatsächlich bedenken, wenn ich denen jetzt 60 Euro im Jahr bezahle, bin ich natürlich auch mit dafür verantwortlich, dass diese Sammelstelle sagt, naja, wir machen den Laden nicht zu, sondern wir machen weiter, weil wir genug Mitglieder haben. Das ist ein guter Sportverein, ne, auch.
Ja.
Ja, es gibt auch wahrscheinlich, das habe ich noch nicht ausprobiert, die Routenplanung und so soll besser geworden sein, aber da sind wir bin ich so verwöhnt mit Komoot und so zufrieden, wo ich auch sage, ja, warum soll ich jetzt noch ein anderes System ausprobieren?
Okay.
Ja, so viel zu Strava. Verschlimmbessert, ich finde es nicht verschlimmbessert, ich finde es okay. Es ist tatsächlich für die Free-User wirklich, glaube ich, ein Pferdefuß jetzt zu sagen, naja, also es könnte auch sein, dass sich vielleicht einige abmelden, keine
Ach,
Ahnung.
Nein. Ach, Kinders, ihr kriegt da immer noch genug kostenlos geboten.
Ja. So. Okay. So, was haben wir doch? Dann kommt jetzt das nächste kleine Thema.
Wo bist du denn jetzt?
Ich bin jetzt beim großen Chorus-Update. Die Chorus-Uhren, über die haben wir hier schon gesprochen, habe ich auch schon ein Video gemacht. Und während wir die Sendung aufzeichnen, kommt nämlich gerade, ich konnte es noch nicht testen, eine neue Softwareversion für Chorus.
Aha.
Das muss man tatsächlich bei Chorus denen ja auch zugutehalten. Die verschlimmbessern nicht, sondern die verbessern nur bisher. Weil die haben wirklich sehr, sehr coole, viele Updates gemacht.
Okay.
In letzter Zeit. Und jetzt kommt tatsächlich eins, was nach meinem Video auch nachgefragt wurde, auch im Podcast nochmal hier nachgefragt wurde. Deswegen schneide ich das Thema jetzt auch nochmal an. Wie mache ich denn, übrigens auch von Nicole, unserer eigenen Mitarbeiterin, und die sagt, ja, wie mache ich denn das jetzt, wenn ich vom Trainer einen Trainingsplan nachfahren muss?
Aber Nicole hat eine Chorus-Uhr oder was?
Nee, aber sie hat gefragt, wie würde das bei ihr gehen, weil sie bei Garmin das immer so macht.
Einen Trainingsplan nachfahren?
Genau, sie macht laufen. Sie macht auf ihrer Garmin-Uhr, sie hat einen Trainingsplan fürs Laufen und dann programmiert sie das alles relativ schnell in ihre Uhr ein.
Krass.
Hätte ich auch nicht gedacht, ne?
Nee, habe ich schon keinen Bock.
Ja, ich mache das auch nicht, aber das ist halt die Frage, ne?
Aber dann, das ist doch das Schöne, jetzt haben wir eine Mitarbeiterin, die diesen Weg geht.
Genau.
Sehr gut.
Dann hatte sie gefragt, ja, wie geht denn das bei Chorus? Würde das da überhaupt gehen und so weiter? Ja, geht, aber relativ eingeschränkt, ne? Man kann nur sagen, Intervall, Pause, und Intervall, Pause kann man an der Uhr auch einstellen, geht einfach zu bedienen. Ja, und jetzt kommt das neue Software-Update von Chorus, die neue App und auch eine neue Firmware, wo sie das richtig cool machen, wo man hier dann wirklich sowohl im Krafttraining, Run, Bike, Swim, hier wirklich richtige Intervalle angeben kann und dann wirklich sagen kann, ja, machen wir jetzt ein Warm-up, 1 Kilometer, Run, 1 Kilometer, okay, und so weiter.
Na dann.
Ich verlinke euch das mal. Jedenfalls ist das, würde ich sagen, ein extrem signifikantes Update. Also die haben auch Funktionen gerade für Kraftsportler mit dabei. Und das wollte ich jetzt hier zumindest mal schon mal genannt haben. Da muss ich dann natürlich irgendwie mal ein ausführliches Video zu machen.
Also da gebe ich dir, diese Schleimscheißerei, ne? Gebe ich dir ein Kompliment zu deinem Chorus-Video, was du bei YouTube gemacht hast. Das hat auch mir wirklich gut geholfen und auch mir gut gefallen. Also muss ich gar nicht sagen. Man merkt auch bei den Kunden, auch an den Verkäufen merkt man mal, dass vielleicht den einen oder anderen das für euch interessiert. Das hat gezogen. Sehr gut.
Ja, weil es auch natürlich, wir reden hier von einer sehr unbekannten Marke, die aber sehr, sehr gute Arbeit macht.
Genau, und dann also es kam bei der Kundschaft gut an, es kam auch bei mir gut an und dann darf man das ja wohl auch mal sagen.
Ja. Also diese Trainingsfunktion, das ist so das letzte i-Tüpfelchen, wo ich weiß, bei 5, 6 Leuten, mit denen ich da schon gesprochen habe, wo ich gesagt habe, naja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, was ich aber auch schon erfragt habe, ist, dass man automatisch seine Training Peaks einhalten.
Ich
auch nicht, deswegen kann ich auch wenig zu sagen, aber dann kann man auch die automatisch auf die Uhr hochladen, was natürlich dann auch noch ein nächster Schritt ist für die Leute, die mit Training Peaks arbeiten.
Für den schusseligen Miesen hier, für mich ist das wichtige Feature, die Uhr muss nicht oft ans Strom angeklemmt werden. Ja, also ich verbummel mein Ladekabel, ich vergesse die Uhr zu laden, das muss alles Monat muss das laufen, denn einmal im Monat kriege ich das geregelt, die Uhr zu laden. Das muss einfach laufen.
Das ist immer noch der Killer, ne?
Und das ist absolut, auch wenn ich da die Leute langweile, Leute, wenn ihr eine Uhr sucht, die immer läuft, ihr die kaum laden müsst und die auch locker, wenn wir jetzt diesen Tag planen, die 200 Kilometer, wenn ich mich auf eine Sache verlassen kann, dann ist es nicht Wahoo, dann ist es nicht Garmin, dann ist es diese Uhr, die 60 Stunden durchballert, komplett einfach einschalten, laufen lassen. Ja,
vor allem, du würdest sogar mit halbem Akku, würdest du ruhigen Gewissens sagen, ich starte jetzt
genau,
mal die Fahrt.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Mein Akku ist auch garantiert nicht 100% voll, weil ich einfach zu blöd bin.
Nee, das ist
das ist mein absolutes Killer-Feature und das gehört sich hier im Podcast auch nochmal, wenn ihr auch nach so einem Produkt sucht, was bulletproof, akkumäßig funktioniert, das ist die Uhr.
Ja, die sind wirklich wirklich extrem weit vorne, was das ist. Also es ist fast schon so wie früher so eine G-Shock oder so eine Casio-Uhr, wo du einfach mal so eine Knopfzelle reingemacht hast und die läuft halt. Ne? Also so lange dauert es dann nicht. Einmal im Monat muss sie an den Akku, aber es ist wirklich so, du vergisst es.
Ja, aber wir hatten jetzt wieder, mein 9-Jähriger hat noch kein Smartphone, das darf er noch nicht haben. Der hat so ein älteres, knochiges Samsung-Telefon, hält 2 Wochen der Akku. Mann, waren das schöne Zeiten.
Ja, ja.
Mann, waren das schöne Zeiten. Ein Telefon hält 2 Wochen.
Gut, dann würde ich mal weitergehen zur nächsten Geschichte. Da kommt das Video, glaube ich, hoffe ich, am Sonntag.
Ja, ich sehe es hier,
Fitlock. Zu den neuen Fitlock-Flaschen. Die bin ich vorletztes Wochenende irgendwann unter der Woche im Deister-Probe gefahren.
Vorletztes Wochenende,
genau. Und Fitlock kennen viele von euch schon. Das ist dieses System, wo die Flasche per Magnet an den Flaschenhalter gezogen wird. Das heißt, du hast nicht mehr ein Cage, wo die Flasche reingesteckt wird, sondern du hast ein kleines Magnetchenstückchen am Rahmen, was sehr, sehr clean aussieht, auch wenn die Flasche nicht dranhängt. Und dann machst du Klack und das zieht sich so automatisch an. Das heißt, das kann man auch sehr gut blind bedienen, wenn man noch auf die Straße guckt vorne und so weiter. Viele kennen das. Und da gibt es jetzt eine neue Version von Flaschen, nach 2 oder 3 Jahren Entwicklungszeit. Also ich habe die ersten Prototypen schon sehr, sehr früh gesehen, weil es ist eine hannoversche Firma hier. Also ich kenne die ganz gut, auch den Joachim, den Geschäftsführer. Und die machen sich wirklich sehr, sehr viel in den Kopf, bevor die ein Produkt auf den Markt bringen. Weil Fitlock ist halt eine Marke, die natürlich auch...
Wir haben auch einen Ruf zu verlieren.
Ja, Motorradhelmverschlüsse, Kinderhelmverschlüsse, überhaupt Helmverschlüsse, dann die ganzen Kindersitze mit Magnetverschluss und so weiter. Ihr seht das an vielen, vielen Flaschen, Taschen, wo Magnetverschlüsse sind. Das ist alles Fitlock. Und das Wichtigste für die ist halt die Sicherheit. Ne? Die können sich überhaupt gar nicht erlauben, dass da irgendwas schief geht, wenn da mal so ein Helm irgendwie nicht richtig hält oder irgendwas.
Ja.
Und das übertragen sie halt auch auf ihre Flaschen, die sie ja auch selber unter dem eigenen Brand vermarkten. Viele Sachen, die kennt man nicht unter dem Brand Fitlock. Ihr werdet also keinen Fitlock-Kindersitz sehen, sondern nur eine Firma, die Fitlock einkauft, um diese Kindersitze zum Beispiel zu bauen dann oder die Verschlüsse zu bauen. Also sehr, sehr sicher. Und das heißt, jetzt ist es wirklich so, auch hier in meinen Augen eine Verbesserung mit Vor- und Nachteilen. Habe ich auch so im Video dann gesagt, das seht ihr dann auch. Weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde das halt wirklich super, dass die jetzt einen Deckel haben. Gibt es andere Flaschen auch. Deswegen ist es tatsächlich bei mir so, dass ich sage, für diese Deister-Geschichte am Open Wide, wo ich jedes Mal die vielleicht durch den Schlamm fahre oder durch den Staub, finde ich das mit dem Deckel cool.
Finde ich auch super.
Es funktioniert wirklich einhändig super. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Und das ist nicht irgendwie ein Deckel oder ein Deckelverschluss, den sie irgendwo, glaube ich, fremd eingekauft haben, sondern eine eigene Produktion.
Ja.
Wo sie sagen, und das ist ja das Wichtigste und das kann ich nur während der Fahrt testen. Ja, ich nehme die Flasche blind, klick, trinke, klick wieder zu, alles mit einem Daumen, funktioniert super. Du kannst den Deckel abmachen, wenn du Rennradfahrer bist und hast keinen Bock auf den Deckel. Wenn du überhaupt grundsätzlich keinen Deckel brauchst, gibt es keinen Deckel ohne Deckel, also
kein
Mundstück ohne Deckel.
Aber man kann den Deckel entfernen.
Man kann ihn entfernen, und wenn ich jetzt wirklich nie einen Deckel bräuchte, würde ich wahrscheinlich die beiden Nüpsis da entfernen, wo der Deckel dranhängt, und dann ist die auch clean. Und
sind wir uns einig, hätte ich auch.
Hättest du auch so gebastelt, ne?
Nehme ich den Seitenschneider und mach klack, klack.
Dann fragen natürlich viele, ja, was ist mit deinen Kigo-Flaschen, Titanenbeschichte und sonst wie? Ja, die liebe ich auch. Und habe ich auch im Video erzählt. Welche Flasche nehme ich denn jetzt? Ich finde das mit dem Fitlock-System finde ich richtig super. Kleiner Nachteil, nur 590. Wenn man mit ein bisschen quetschen, habe ich 600 Milliliter Wasser reinbekommen. Dann dieses Titanbeschichtete, wo man sagt, das ist absolut geschmacksneutral und Lebensmittel echt, kein Plastik. Auch geil. Also meine Wunschvorstellung wäre, dass die beiden das sich mal zusammentun und mal eine Flasche konzipieren. Also so eine Titanbeschichtete an den Flaschenhalter. Ansonsten ist Fitlock natürlich BPA-frei und sonst wie. Und wenn man, ich trinke jetzt momentan auch wieder nur Wasser mit ein bisschen so einer Messerspitze Salz, dann ist es sowieso okay, weil du dann trotzdem geschmacksneutral bist. Du hast, wenn du Süßes reinfüllst, dann musst du halt, wenn möglich, immer das gleiche Süße nehmen, dann merkst du es auch nicht, ne? Und ja, sonst eine Empfehlung, und dass die nicht mehr als 590 Milliliter schaffen, ist natürlich dem geschuldet, dass das ganze kopfüber noch stabil hängen muss, ne? Das sind dann die 150 Gramm, die dir vielleicht zu 750 dann fehlen, dann kannst du sie nicht mehr kopfüber hängen. Und dann ist wieder dieser Sicherheitsaspekt weg. Das heißt, ich weiß, dass sie müssen sich das jedes Mal von mir anhören, dass ich sage, ich hätte gerne eine große Flasche. Ich hätte vielleicht sogar gerne eine 900 Milliliter Flasche für so ganz lange Dinger. Aber da müssen sie halt einfach vom Magnetkonzept. Man muss ja bedenken, dieses Magnetstück muss an die Flasche verschweißt werden, an relativ zwei kleinen Punkten. Und da ist irgendwann ein technisches Limit erreicht. Und das muss man natürlich auch so sehen. Also ich find's cool. Ich fahre aber tatsächlich beides weiter, ne? An den einen Rädern die Kigos und an den anderen die Fitlocks. Dass das mit dem Kopf über an meinem Open Wide passt sogar eine Kopf über. An meinem normalen Open nicht, weil da das Kettenblatt zu groß ist. Das kennst du auch, das Problem, ne?
Du hast mich immer noch nicht gefragt, welche Flaschenhalter ich denn jetzt aktuell benutze. Ich meine, du weißt es, aber du musst mich doch fragen.
Nee, weiß ich nicht.
Ja, das merkst du mal, wenn du mit dem Typen durch den Deich
fährst, dass du
interessiert sich nicht für die anderen Leute.
Genau. Ja, nee, das war jetzt auch nicht Thema. Gehen wir mal weiter zum nächsten.
Ist scheißegal, ist okay.
Nee, aber
weil ich hatte ja auch mal Fitlock-Flaschen am Rad.
Genau, du bist gewechselt wohin jetzt? Ich sehe, dass du manchmal mit den Wahoo-Flaschen fährst. Das habe ich gesehen, auf den Halt habe ich nicht geachtet.
Ja, mit den Wahoo-Flaschen fahre ich, weil ich sie geschenkt bekommen habe.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Wieso, ist das falsch?
Nee.
Wenn man was geschenkt bekommt, kann man das doch nutzen.
Fährt ein Garmin vorne am Cockpit und nimmt eine Wahoo-Flasche.
Hallo?
Nein, das ist natürlich super. Ich mache es also umgekehrt.
Wenn ich Flaschen geschenkt bekomme und die sind auch BPA-frei und ich habe einen großen Verschleiß, dann freue ich mich, dass ich sie geschenkt bekomme.
Das sind Specialized-Flaschen, glaube ich, ne?
Ja, aber also ich freue mich. Gute. Ich brauche sie doch nicht wegschmeißen.
Punkt. Nee, ich nutze sie auch tatsächlich.
Das ist lieb von
also,
dir.
Ich darf
ich jetzt zwei Wahoo-Flaschen trotzdem Garmin an meinem Rad nehmen?
Ja, ausnahmsweise.
Na gut, okay. Nein, ich finde die Fitlock-Flaschen spitze. Hab die an meinem Mountainbike noch einen Halter.
Mhm.
Aber auch nur einen und einen normalen Flaschenhalter. Und das ist eine coole Kombination, finde ich. Ich kann das ja unten vielleicht nochmal verlinken. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung für unsere eigenen Verkaufsprodukte. Aber ich habe das aus einem besonderen Grund. Und zwar habe ich den Ribcage von Specialized montiert, der ein integriertes Werkzeug hat. Also ein Flaschenhalter mit einem Werkzeug. Du kennst das Produkt doch, glaube ich, oder?
Ich bin den früher auch gefahren. Der hat dann irgendwann ausgedient, weil ich gesagt habe, ich will lieber Magnethalterung haben.
Hab ich verstanden. Aber für mich ist es nicht auf dem Rennrad, aber beim Gravel Tour finde ich das wirklich gut, wenn ich schnell Zugriff auf Werkzeug habe. Ich habe keine Lust, in meine Satteltasche oder in meine Rahmentasche zu greifen, um ein Mini-Tool rauszuholen. Wir verlinken den und ich mache mal ein extra Video davon. Dann nehme ich erstmal als Aufhänger davon, ein Video zu machen, warum ich mich dafür entschieden habe. Also unterhalb des Flaschenhalters von Specialized Ribcage befindet sich ein Mini-Tool. Mhm. Das heißt, du kommst an das Mini-Tool nur ran, wenn du vorher die Flasche rausnimmst. Dann kannst du das Tool rausnehmen. Du steckst erst das Tool rein und dann die Flasche. Das ist ziemlich clever gemacht und das liebe ich dabei. da ich immer öfters mit anderen Leuten bin, die immer sagen, ach Dan, kannst du mir noch mal kurz helfen und hier noch was schrauben und den Lenker ich habe ja irgendwie dann die Aufgabe, das natürlich fürsorglich zu machen. Solltet ihr zu diesem Event am 30.05. kommen, lasse ich das Mini-Werkzeug zu Hause, damit ich eben sagen kann, ich habe kein Werkzeug dabei. Also müsst ihr wirklich, ihr müsst euch selber helfen.
Ja, aber das ist ja auch super, weil ich kann dann meine schönen Fitlock-Flaschen fahren und ich kann diese oder auf dem anderen Rad die schönen CarbonWorks 8-Gramm-Flaschenhalter, weil du immer ein Werkzeug dabei hast.
Und dann schleppt das alles immer artig mit.
Genau.
Sehr schön.
Und so ist dann auch die Arbeitsteilung. Das funktioniert auch so ganz gut. Nee, aber da würde ich auch sagen, insgesamt eine Verbesserung, keine Verschlimmbesserung bei Fitlock, wie immer, ist ja klar. Und wie gesagt, dass das kopfüber ohne, weil kopfüber ging, kopfüber war ja die wichtige Geschichte, dass das jetzt ohne diesen Bügel, dieser schwarze Bügel, haben sie vorher als Sicherheitsmechanismus drum gehabt. Es geht alles ohne Bügel, sie ist besser quetschbar und auch das Ventil ist echt super, also lässt sich super draus trinken. Wie das halt so bei Trinkflaschen ist, auch ein witziges Thema. Kommen wir zum nächsten. Jetzt kommt nämlich mein neues Kamerasetup.
Dein neues Kamerasetup?
Ja. Ich dachte, es gibt jetzt, also
welches
ich nutze.
Kamerasetup?
Also ich habe alles mitgebracht hier. Jetzt geht es ums Thema Filmen. Wie mache ich denn und auch zum Thema, wie habe ich den Deister-Marathon da gefilmt? Gravel-Marathon.
Hallo, warum hast du nie hier? Nimm die mal weg hier.
Wieso?
Nee, die brauche ich nachher.
Nee, die brauche ich jetzt.
Nein.
So, ich filme.
Willst du das den Leuten jetzt schon zeigen?
Ja, weil da habe ich auch einen kleinen, zu der Kamera habe ich auch einen kleinen Rant.
Ja, weil da ist mein ganzer Pick im Arsch.
Ja, das kann ich ja jetzt nichts für. Also Dan, wolltest du die picken, ohne dass du sie schon mal benutzt hast?
Ja, aber ich finde die Kamera rattenscharf. Ich habe ja den Vorgänger.
Ja, wir reden gleich mal drüber. Die ist wahrscheinlich auch gut für dich, weil wenn du das Modul benutzt, aber die hat ein paar Pferdefüße leider.
Die Leute wissen gar nicht, worum es gerade geht.
Nein, also es geht jetzt um das Thema Verschlimmbesserung beim, beim Filmen und so weiter, beim Filmen, beim Radfahren. Mein Vlogging-Setup, wie ich den Deister-Film gefilmt habe und du ja auch, da war deine GoPro zu sehen in dem Film.
Ja, ich habe jetzt ja nur die GoPro mitgenommen.
Genau, und ich nutze auch eine GoPro, einmal eine in der Hand beziehungsweise mit so einem Beistück. Das ist übrigens mein Pick. Scheiße, jetzt zeige ich den ja auch in die Kamera.
Mann, willst du denn von dem Kamerasetup nicht lieber mal ein YouTube-Video machen? Das ist doch besser, als im Podcast ein Kamerasetup zu besprechen.
Das geht nur ganz kurz drum.
Ach du und kurz.
Ja, und dann habe ich eine Sony RX100 5 oder 6, ich weiß nicht mehr, was es ist, relativ aktuelles Modell. Das benutze ich, während ich stehe. Während der Fahrt traue ich mich das aber nicht, weil wenn mir die runtersegelt.
Die ist aber auch wirklich geil, die Kamera.
Die ist richtig geil, kostet aber auch 1000 Euro roundabout und wenn ich die während der Fahrt benutze, habe ich einfach Schiss, wenn sie mir runterfällt, sind da 1000 Euro kaputt. Deswegen nutze ich eigentlich während der Fahrt eine GoPro. So, und dann kommt Insta 360.
Wo Ingo sagen wollte, auf Insta 360 bist du durch mich gekommen und du hast mir ganz doll abgeraten, so eine Kamera zu kaufen.
Genau, Dan hat hier schon ganz oft über diese 360-Grad-Kamera erzählt. Die würde ich auch, das ist dieses kleine Ding, wo der Akku nicht lange hält.
Und das ist aber meine Lieblingskamera.
Genau,
noch Dans vor Lieblings- der, und noch vor der GoPro-Kamera.
Genau, das ist, und die Bilder nutzen wir auch tatsächlich in einigen Videos. Die sind auch echt cool. Mit dieser Nummer, dass man eigentlich drohnenähnliche Effekte hinbekommt, ohne dass man eine Drohne benutzt und sowas. Damit ist Insta mal groß geworden, eine 360-Grad-Kamera zu bauen.
Peng.
Und dann ist irgendwann mir die Insta 360 One Air über den Weg gelaufen und der Witz ist, dass das eigentlich wie so ein Puzzlespiel ist. Das heißt, die Kamera kann ich so auseinandernehmen für Leute, die hier zugucken. Das sind dann so drei Teile und ich kann dann verschiedene Kameramodule dran machen. Ich kann also ein 360-Grad-Modul hier dran knipsen. Wie ging denn das? Ach nee, das Objektiv an Objektiv geht nicht. Ich kann ein 360-Grad-Modul anknipsen, kann das Display nach vorne machen, kann das Display nach hinten. Und das finde ich ja sehr, sehr nachhaltig und sehr, sehr cool, dass letztendlich die Prozessor- und Display-Einheit eins ist, für Leute, die das jetzt nicht sehen, und das Objektiv ein anderes. Und ich verschiedene Objektive dran machen kann. Da gibt es einmal so ein
Action. Man muss ja manchmal auch einfach ein schönes, großes, gutes Zeiss-Objektiv dran machen oder mal 360 Grad oder, ne?
Genau, und je nachdem, welches man jetzt wieder dran geschraubt hat.
Ein Leica-Objektiv.
Genau, da gibt es ein Leica 1 Zoll Kameraobjektiv. Und dieses Leica 1 Zoll, wenn ich jetzt nochmal diese Sony hier zeige, ist, dass der Key an Qualität, Bildqualität, ist die Größe des Sensors. Und 1 Zoll ist meines Wissens 2,53 Zentimeter im Durchmesser. Habe ich nochmal nachgegoogelt. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig 2,54. Gemerkt. 2,53, 2,54 Zentimeter groß in der Diagonale. Das heißt, das ist schon mal eine Fläche, eine signifikante Fläche. In den GoPros und in den Action-Camera-Modul, auch im 360-Grad-Kamera-Modul, ist immer nur so ein kleines Ding, was nicht mal ein Zentimeter groß ist, was ihr vielleicht auch aus dem Smartphone kennt. Ne? Das ist eine relativ kleine Sensorfläche. Und dann kam dieses Leica-Objektiv, also eine Action-Kamera mit 1-Zoll-Sensor. Das war natürlich was kommt raus? 2,54. Siehst du, war ich ja nicht weit weg.
Das Hallo? Sind bestimmt
2,53
Periode. Der Klugscheißer 3. hat wieder genau die Zahl gesagt. So, weiter geht's. Ja. Ich wollte nur nehmen, mach doch dein Programm hier weiter, lass mich doch
gucken. Nee, das lenkt ja ab, da gucke ich, was du da machst natürlich. 2,54. Nee, und dann, das ist für alle, die kameraaffin sind, die sagen, naja, 1-Zoll-Sensor, wie geil.
Ja.
Ich diese Kamera genommen, bin damit nach Hamburg gefahren und leider tatsächlich als Action-Kamera nicht ideal.
Ja, erzähl mal.
Wirklich bin ich tatsächlich ein bisschen traurig drum, weil ich die Bildqualität der Knaller finde eigentlich.
Ja.
Ich habe aber bestimmt 10 Takes verloren, weil die ich während der Fahrt Kamera so gehalten, reingesprochen habe, komplett verloren habe, weil man mich nicht verstanden hat vor lauter Windgeräuschen.
Ach so, vom Ton.
Ja. Und da ist die GoPro, ich weiß nicht, wie sie es machen, die haben jetzt jahrelange Erfahrung, die kannst du im Wind halten.
Ja, die GoPro ist ziemlich gut mit dem Ton noch.
Die kriegen es hin, hört sich zwar auch manchmal schrabbelig an, aber das finde ich auch okay, weil in so einem Deister-Video, wenn es regnet und sonst wie und windet und sonst wie, das sind sogar Emotionen, die ich im Video drin haben will. Da will ich gar nicht den perfekten Lavalier-Sound oder den perfekten Radiosound, wie ich ihn hier habe. Aber dass man versteht, verstanden wird, ist schon wichtig. Ne? Da habe ich wirklich Sachen in die Kamera gesprochen, die schade waren, dass die dann weg waren hinterher und in dem Film nicht mehr zu sehen sind.
Okay.
Und es kommt mir so vor, dass es nicht per Firmware fixbar ist, weil der Sound auch nicht voll ist. Ne? Das heißt, es hört sich sehr blechern an, wenn dann Wind ist und solche Sachen, während eine GoPro sich voller anhört. Und man merkt in dem Video auch die Videos, wo ich stehe, mit der Kamera filme, wie klar der Sound ist, wie schlecht der Sound da ist. Das heißt, ich habe tatsächlich eine kleine Enttäuschung erlebt mit diesem 1-Zoll-Sensor. Ganz zweites Ding, was natürlich ein echtes Problem ist, das ist ein 14mm Objektiv, ist durch die Größe des Sensors hast du natürlich weniger Tiefenschärfe. Das heißt, wenn ich vorne oder wenn ich mich gefilmt habe, wer genau hinguckt, das ist noch nicht ganz schlimm, weil 14 mm immer von vorne bis hinten eigentlich fast scharf ist. Aber wer genau hinguckt, sieht, dass mein Gesicht nicht richtig im Fokus ist. Das heißt, so fürs Vloggen und so weiter nicht wirklich gebraucht. Ich glaube, wenn man sie vorne an Lenker macht, ist es noch halbwegs okay. Aber auch da kommt sie nicht an die Stabilisierung von der GoPro dran.
Ja, aber ist doch gut, dass die Kameras unterschiedliche Eigenschaften haben. Und ich freue mich auf die 300 Grad.
Ich weiß, dass hier viele zuhören, die auch immer wieder, die auch unsere GoPro-Videos gesehen haben und die auch selber mit GoPro filmen und sonst wie. Also ich glaube, viele, die sich mit Kameras auskennen, sind so wie ich, die sagen, ja, die muss ich unbedingt haben. 1-Zoll-Kamera, super. Und das ist jetzt, warum ich das jetzt hier erzähle. Es ist wichtig, dass man diese drei Pferde, wie waren es jetzt, 2 oder 3 Pferdefüße, diese zwei Pferdefüße kennt.
Der Ton ist der Haupt.
Der Ton ist das Schlimmste. Depth of Field, also dass ich tatsächlich, auch wenn ich den Tacho vorne filme, den nicht in die Schärfe kriege. Und die Stabilisierung, die okayisch ist, die nicht ganz doof ist. Auf der Straße funktioniert es auf jeden Fall. Auf Schotter habe ich auch schon mit dem einen Halter wirklich so viel Vibration gehabt, dass es nicht mehr anguckbar war. Da ist definitiv auch jede GoPro besser. Der GoPro muss man zugute halten, mit einem kleinen Sensor braucht man natürlich auch viel weniger Prozessorarbeit, um Bild stabil zu halten. Also ich behalte die alleine und das darf das.
Meine kommt heute, ne?
Genau, das, was dich freuen wird, ist wieder Objektiv an Objektiv. Was dich, glaube ich,
360 Grad.
Also. Was dich, glaube ich, freuen wird, ist die 360-Grad-Version.
Ich liebe 360-Grad-Kameras. Ja.
Und wenn man sich das anguckt hier als...
Ist das auch super clean. Super
kleines Modell. Das ist wirklich ein kleines Modell. Und ich glaube, du verlierst einen großen Pferdefuß, den du bei deiner Insta hast, nämlich die Akkulaufzeit.
Ja.
Das heißt, für dich ist das dann die perfekte Kamera, um diese 360-Grad-Videos zu machen. Dieses 1-Zoll-Ding werde ich tatsächlich jetzt mal für Fotos benutzen, wo ich sage, nehme ich es halt einfach für die Insta-Fotos oder was auch immer, die ich unterwegs mal mache, keine Ahnung. dass man damit noch mal ein bisschen rumspielt. Und ich werde auch weiter mit testen. Vielleicht machen wir beide mal zusammen ein Video damit, dass du über 360 Grad und ich erzähle über die 1 Zoll Kamera.
Genau, und ich werde sie benutzen bei der 200 Kilometer Tour.
Ja.
Ja, werde ich sie benutzen und die GoPro.
Und das, wie gesagt, Insta, die Software, es gibt übrigens noch einen großen, ganz großen Nachteil, wenn du kriegst die Videos nicht fertig aus der Kamera, sondern du hast so eine InsV-Datei, die du erst durch deren Programm jagen musst, um sie dann später in Final Cut Pro schneiden zu können. Es gibt aber wohl für dieses Adobe Premiere Pro gibt's ein direktes Plugin, wenn man mit dem Programm arbeitet. Das ist wirklich so, dass ich einen Zwischenschritt habe, die Sachen erstmal entwickeln muss, um sie dann wirklich ins Schneideprogramm von Apple reinzukriegen. Da kann aber sein, dass sie es vielleicht noch ändern. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass sie die Stabilisierung im Nachhinein hinzufügen. Während die GoPro das, glaube ich, live rechnet, während sie aufnimmt, gibt es hier, wird hier bei der Insta, glaube ich, man kann das nämlich später in der Software abschalten, die Stabilisierung, diese Flow State, wird das, glaube ich, wirklich nur über die Gyro-Daten dann später in der Software dann zusammengerechnet.
Das ist jedenfalls genau mein Ding. Die ja. Kamera.
Aber ich hoffe, weil da auch Kommentare schon zu kamen, ja, hast du denn die mal ausprobiert und oder überhaupt kam ich wieder über einen Strava-Kommentar hat einer geschrieben, Mensch, probier doch mal die InstaOne aus, die mit der 1-Zoll-Dings, hast du die mal ausprobiert oder was auch immer, wie findest du die? Die ist ja auch super. Vielleicht bewahre ich zumindest für den speziellen Fall des Radfahr-Vloggens die Leute vor so einem Fehlkauf zu sagen, ja, ich brauche diese, diese 1-Inch-Version vielleicht doch nicht. 360 Grad, wie gesagt, dafür ist Insta bekannt und da sind sie, glaube ich, sogar besser als GoPro und dieser Stick ist ja immer unsichtbar und solche Sachen, das machen sie schon cool.
Preislich ist sie auch schon oben, ne? Bei 800 Euro das ganze Set.
Ja, wenn man alle Module hat, ansonsten bist du so bei 600 Euro, wenn du jetzt nur die 1-Zoll-Version nimmst.
Komplett.
Diese Würfelgeschichte ist natürlich toll, weil wenn irgendwann ein neues Modul vielleicht mit einem besseren Prozessor, einem besseren Display kommt oder so weiter, dann kannst du die Objektive weiter benutzen. Ja. Also das ist wiederum der Knaller. Also es macht alleine schon Spaß, hier wie so ein Lego-Steine damit rumzubauen.
Aber da sollten wir nochmal ein extra Video von machen. Das ist ja auch mal, das bereichert unseren Channel ja auch.
Nächste Neuheit. Wir haben heute nur Neuheiten, also auch Produktneuheiten. Jetzt kommt auch
das. Und das Fahrrad, ihr habt ja noch nicht vorgespult. Ja, das kommt zum Schluss.
Ja, aber wir sind jetzt schon bei der vorletzten Sache, bevor das Fahrrad kommt.
Das ist ja krass. Wir sind heute ja ganz schnell dabei.
Und auch hier geht es eigentlich
Wo sind wir denn?
Beim Garmin Varia Radar.
Ah.
Garmin Varia Radar. Verspreche ich seit ungefähr 5 Monaten, dass ich endlich mal ein Video dazu mache. Deswegen spreche ich jetzt hier nochmal darüber, wie toll ich das finde und dass ich es eigentlich immer benutze, wenn ich Straße fahre oder Gravel mit Straße kombiniert.
Das kann ich bestätigen. Als Ingo neben mir gefahren ist mit dem Varia auf La Palma, das habe ich sehr genossen, dass er es dran hatte. Es hat ja auch für mich einen Warneffekt gehabt.
Ja, es piept, wenn ein Auto kommt.
Finde ich total super.
Und du hast gleichzeitig ein Rücklicht. Und das sind auch immer diese grünen Streifen, die bei mir auf dem Wahoo sind oder auf dem Garmin sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aussieht. Das ist ein grüner Streifen, wo dann steht, grün bedeutet, kein Auto kommt. Und ich hatte es noch nie, dass ein Auto gekommen ist, obwohl mir das Gerät das nicht angezeigt hat. Das Einzige, was er verliert, ist, wenn ein Auto hinter dir ist, du fährst um eine Kurve, dann sagt er, oh, ist wieder grün. Und wenn das Auto dann wieder um die Kurve kommt, meldet sich es wieder. Aber das ist natürlich ganz klar. Aber ich hatte es noch nie, irgendeinen Fehlalarm oder, na gut, Fehlalarm hast du, wenn du unter einer Autobahnbrücke stehst. Weil er die queren Autos sozusagen übers Radar auch erfasst. Da kommt er vielleicht mal durcheinander. Aber sonst auf gerader Strecke noch nicht ein Fehlalarm. Und ich fahre wirklich auf wenig befahrenen Straßen. Und? Mitten auf der Straße ist mir völlig egal, weil ich weiß, es kommt nur nicht von denen. Das Einzige, was ich nicht mache, wenn ich jetzt vom Radweg oder der Radweg hört auf, ich wechsle auf die Straße oder ich muss abbiegen oder sonst wie, so auf den Schulterblick mache ich dann trotzdem noch, weil ich verlasse mich nicht aufs System.
Ich würde ja, und das glaube ich ist jetzt auch gelöst, ich brauche kein Licht, ich brauche einfach nur Radar.
Genau, und jetzt ist tatsächlich heute, wie das halt so ist, also das Fahrrad, was da steht, ist gestern im letzten Drücker angekommen, du hast es heute das erste Mal gesehen. Heute ist der Nachfolger vom Garmin Varia Radar angekommen, beziehungsweise ein kleines Update. Varia RTL 516, wie hieß denn das andere? RTL 511? Na, also es ist, und ich habe es noch nicht auspacken können. Du kannst mal das kleine, also es gibt ein RVR 315. Das RVR 315 ist für alle die interessant, die wirklich vielleicht auf dem Zeitfahrrad was Minimalistisches haben wollen. Möglichst wenig Windwiderstand ohne Licht. Oder du fährst in einer Gruppe mit Menschen, die einfach genervt sind von deinem Rücklicht, was auch sein kann. Weil das Radar mit Licht, meines Wissens, lässt sich das Licht nicht anschalten. Also die Verbesserung des aktuellen Modells liegt eigentlich darin, dass nochmal besseres Radar sein soll. Und die Variante mit Licht auch Bluetooth, also jetzt auch eine Bluetooth-Verbindung ermöglicht. Das ging vorher auch nicht. Das heißt, wer die alte Variante mit dem Licht hat, verliert nichts. Also ihr müsst nicht auf die neue wechseln.
Oh, das ist doch mal eine annehmbare Größe hier. Jetzt unboxen wir das und der ganze Podcast steht.
Ja, ja.
Raschel, raschel,
also. Genau, also wir packen das jetzt hier live vor der Kamera aus. Live
vor der Kamera aus.
Weil wir vorher keine Zeit hatten.
Meins ist
aber wirklich ernsthaft keine Zeit hatten.
Ja, ist ja schon gut, das sagen wir doch verständlich. Also mit meinem bin ich, ja, es könnte noch ein bisschen kleiner sein, aber ich bin trotzdem ganz, ja, ist gut.
Du würdest das jetzt fahren wollen, weil es kein Licht hat oder wie?
Ja, ich brauche die kleinstmögliche Variante. Ich habe auf den großen Klopper keinen Bock und ich brauche kein Licht.
Aber wenn ich jetzt Landstraße fahre, ist doch Licht immer ein Sicherheitsfaktor. Ich würde jetzt zum Beispiel immer sagen, gewichtsmäßig, na gut, es sind vielleicht doppelt, das ist schon doppelt so schwer, ne? Das ist halt gewichtsmäßig ein bisschen schwerer. Also. Es sind 2 Zentimeter Unterschied. Es fehlt eigentlich, wenn für die Leute, die zugucken, es fehlt eigentlich nur dieses runde Teil, wo die Leuchte ist. Und ansonsten hat man die gleiche Größe. Dann nehme ich doch zumindest auf der Landstraße doch das Licht mit als Sicherheitselement.
Nein.
Okay.
Du weißt, wo die Problematik ist, dass ich das im Podcast sage, mit dem Licht. Weißt du nicht?
Nee.
Also ich fahre ja gar nicht auf öffentlichen Straßen. Ich fahre ja gar nicht irgendwo, wo ein Licht straßenverkehrszugelassen sein muss. Hast du das verstanden, Ingo? Ich fahre ja nur im Wald und deswegen fahre ich ja grundsätzlich blinkendes Licht, weil ich ja niemals am Straßenverkehr teilnehme.
Okay.
Und weil ich ein blinkendes Rücklicht habe, brauche ich ja nicht noch ein Licht. Was soll ich Ihnen jetzt hier sagen, Mann?
Ach, weil du ein anderes Licht fahren willst.
Genau.
Okay.
Das Licht blinkt ja nicht.
Nee, das stimmt. Da gibt es dann.
Denk doch mal vorher nach, in welche Grauzone ich mich jetzt
begebe. Wenn du in der Schweiz lebst, das
genau,
da
ich blinkt es. Ja, genau. Ich fahre ja vorwiegend nur in der Schweiz oder in Dänemark oder in Österreich Rad und deswegen ist mein Licht blinkend.
Ja, da habe ich mich tatsächlich daran gewöhnt, dass es nicht mehr blinkt. Ich weiß, dass es eigentlich sicherer ist, vor allem asymmetrisch, also ein asynchrones Blinken, was immer so ein bisschen variiert.
Ich könnte die Gesetzgebung dafür umbringen, dass unsere Lichter nicht blinken dürfen.
Ja. Ja, ich glaube, beim Frontlicht bin ich definitiv d'accord mit der StVZO, dass sie nicht blenden und so weiter dürfen und so weiter.
Da bin definitiv. Da bin ich auch
definitiv. Bei den Rücklichtern
bin ich definitiv nicht der Meinung.
Nee, da denke ich auch, dass Blinken
das stört. Eher
Vorteile hat, alleine weil der Akku länger hält und die Leute dann lieber mit blinkendem Licht fahren, anstatt dass der Akku leer läuft.
Na gut, jetzt haben wir lange genug drum rumgeeiert, warum ich eigentlich ein Radar haben will ohne Licht, weil ich eventuell ein anderes Licht benutze. Eventuell. So, deswegen finde ich die Lösung ohne Licht gut. Und ich bin aber auch völlig bei dir, wenn mein Licht nicht blinken soll und ich mich an Gesetz und Ordnung halte im Straßenverkehr, dann ist die Variante mit dem Licht nicht doof.
Ich an deiner Stelle würde trotz des anderen Lichts trotzdem das mit Licht fahren, weil 2 Lichter, ein blinkendes und ein nicht blinkendes, ist auch noch sicherer.
Gut, was auch noch unheimlich gut ist, wenn du dir so einen richtigen 12-Volt-Akku in deine Trikottasche machst und dir so ein blaues Warnlicht von der Polizei auf den Helm klebst und dann als blau Warnlicht durch die Gegend fährst. Ist gut jetzt mit Licht.
Ja, okay.
Also ein Licht reicht mir dann doch.
Ja, nee, ich würde immer wieder das mit Licht nehmen. Und das Gute ist ja, die Dinger halten 8 Stunden. Aber,
ich finde das gut. Aber das ist da auch schön. Wir haben uns nicht abgesprochen. Stunden, ne? Wir packen gerade was aus. Ich wüsste, welches ich kaufe. Ich kaufe das ohne Licht.
Ja. Das Schweizer Modell kann aber nur 6 Stunden im Dauerbetrieb. Wahrscheinlich, weil es mehr als 150 Lumen hat. Kann ich mir vorstellen. Und hat dann 12 Stunden im Blinkmodus.
Nennen die das Schweizer Modell? Die nennen
CH-Version nennen sie das.
Ach.
Zumindest ist das, was ich jetzt hier sehe, von deren Infos, die ich bekommen habe.
Also die internationale Version, ob jetzt Schweizer Modell, ne?
Das ja, ist ja völlig genau. Wurscht. Ja, ja, aber ich bin dann auch so, wo ich sage, da, also ich habe mich daran gewöhnt mit diesen 8 Stunden, das reicht völlig aus. Der, wie gesagt, Wechsel vom Alten zum Neuen macht nur dann Sinn, wenn man definitiv das mit diesem Bluetooth unbedingt haben muss, weil das ging vorher nicht. Ja. Und Ich werde das Neue jetzt trotzdem mal testen, weil ich es jetzt hier natürlich auch habe. Gucken, ob ich irgendwo einen Unterschied merke, ob die Autos vielleicht noch schneller erkannt werden, ob es da Unterschiede gibt. Ich gehe mal nicht davon aus. Ansonsten hat sich's bewährt, ne? Also die Fahrten, alles, was ich mache, ich habe auch schon Fahrten gehabt, wo ich es vergessen habe zu laden und wo ich stinksauer war, dass ich das Ding nicht mehr hinten dran habe. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich gar keinen Bock mehr habe, ohne zu fahren. Ja. Also das ist zumindest auf der Straße, ne? Im Wald natürlich ist es wurscht. Und es werden auch keine Fahrräder. Wenn hinter dir einer fährt im Windschatten oder so, der wird nicht erkannt. Es sei denn, es kommt einer mit, also der das erkennt, ob du mit Überschussgeschwindigkeit kommst oder nicht. Ansonsten finde ich dieses schwarze Ding natürlich auch ganz cool, weil, weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf dem Zeitfahrrad fahren würde, vielleicht würde ich dann auch sagen, na, da möglichst aerodynamisch, keine Ahnung.
Finde ich richtig gut. Also ich habe es ja gerade erst vor 2 Minuten ausgepackt.
Dann nimmst du das mit zum Testen und ich nehm das mit Licht mit zum Testen.
So wird's gemacht.
Alles klar, das war jetzt die Neuheit von Garmin.
Aber das ist nicht verschlimmbessert, das ist verbessert.
Das ist verbessert, ja. Aber die Standardversion ist jetzt auch nicht so, wie gesagt, zum Wechsel würde es mich jetzt nicht animieren.
Unter dem Begriff verschlimmbessert habe ich mir auch was ganz anderes vorgestellt wie du.
Genau, jetzt hat Dan ja, habe ich gesagt, hier, wir nennen das heute mal verschlimmbessert und machen aber den Disclaimer, dass ganz viele Sachen eigentlich alle verbessert sind. Außer vielleicht Strava für den einen oder anderen. Und dann hast du das Thema jetzt aufgebracht, Tretlager.
Tretlager und Steuersätze. Weil wenn ich an Verschlimmbesser denke, in der ganzen Zeit, seitdem ich irgendwie auf dem Rad sitze, so irgendwie mit 10 Jahren begonnen und dann jetzt irgendwie die letzten 38, 39 Jahre mit Radfahren, zum Beispiel Tretlager machen mich irre. Und da werden jetzt viele von euch im Podcast durchatmen, dass ich das endlich mal ausspreche. Das kotzt mich an, diese knackenden Tretlager rechts und links. Und früher war das besser.
Okay.
Ich bin nicht so der Typ, der sagt, früher war alles besser eigentlich. Ne? Das nervt mich ja auch, dieses Gelaber. Aber wenn du ein schönes BSA oder damals auch BSA oder italienisch geschnittenes Gewinde im Rahmen hast, du hast ein vernünftiges Lager reingedreht, ein vernünftiges früher Edco-Lager, 4 Lager drin, allem drum und dran, dann war Ruhe im Karton. Da gab es kein Knacken, das hat funktioniert, das hast du alle 3 Jahre ausgetauscht und die Welt war in Ordnung. Und heute mit diesem ganzen Pressfit-Lager und diese ganze Standardsache, die es rechts und links gibt und habe ich viele Kumpels und auch Kunden, wo Tretlager knacken und es ist auch egal, ob es ein Cervelo ist oder ein Cannondale ist oder ein Trek ist oder ein Open ist oder was auch immer, du hast mit heutigen Tretlagerstandard, das ist eine Verschlimmbesserung, also echt, das ist nicht das, was ich liebe. Ich weiß noch, mein allererstes Klein, was ich mir wirklich vom Munde abgespart hatte, hatte dann mal ein gepresstes Lager. Aber viele Leute, die Klein als Fan haben oder so alt sind wie ich bin und das mal so früher hatten, da gab es, das kennst du gar nicht, da gab es dann kein Gewinde im Rahmen, da war dann tatsächlich in den Kleinrahmen mal wirklich ein Lager, direkt ein Lager eingepresst in den Rahmen. Das war auch super, das konnte zwar nicht jeder wechseln, da musstest du schon Profi sein, aber das war auch in Ordnung, nicht mehr wie in Ordnung, aber ich würde mir schon fast wünschen, es wäre wieder die Welt in Ordnung und es würde wieder ein Lager in den Rahmen geschraubt werden. Also es ist dieses Knacken, hast du ja auch schon, du hast ein bisschen das nicht ganz so mitgekriegt. Aber
lange nicht mehr gehabt jetzt. Ne? In letzter Zeit war es eigentlich, egal welches Rad ich fahre, ruhig.
Ja.
Ah, Glück. Ich hatte es früher mal beim,
also wir hatten,
vor 5, 6 Jahren war es immer mal wieder, ne? Wo ich dann zu meinem Radladen des Vertrauens fahren musste und sagen musste, was machen wir denn da? Dann musste ja auch viel nachgefettet werden manchmal.
Genau, und das ist halt auch, ist auch alles nicht mehr, manchmal ist nicht mehr so gut gedichtet, wie es früher war und gerade bei Steuersätzen, ja, früher hast du so einen Chris King Steuersatz da eingepresst, der guckte unten raus, der King guckte oben raus, da hast du 5 Jahre Ruhe gehabt mit dem Ding. Mhm. Unglaublich. Du hast wahnsinnig viel Geld auf den Tisch gelegt, aber hast auch eine wahnsinnige Qualität gehabt. Und heutzutage mit den Lagern, die du in den Rahmen direkt reinpresst, das sieht ein bisschen schöner aus, das muss ich sagen. Das kann auch jeder Kunde fast selber machen, da braucht man keine große Kunst. Aber die Tretler, also gerade wenn du das, wie wir, auch viel im Schlamm benutzt und so, da leiden die auch so drin. Das ist einfach, wo du gesagt hast, verschlimmbessert, da habe ich sofort an Tretlager und Steuersätze gedacht.
Siehst du, und das kriege ich immer gar nicht mit, weil das ist das einzige Bauteil, mit dem ich nie was zu tun hatte, wo ich selber dran rumgeschraubt habe.
Auch nicht Steuersatz?
Nee.
Das müssen die, müssten wir mal ein Video machen.
Das sind das die beiden. Wirklich, also ich habe
wirklich kein Hexenwerk.
Relativ viel gemacht, aber an die Kurbel traue ich mich nicht noch. Da unten an diesen Kurbelkram traue ich mich nicht ran und Steuersatz muss mir auch mal einer zeigen. Ich glaube, Steuersatz ist gar nicht so schwierig.
Nee, ne, ich sagte gerade, wir können ja mal ein YouTube-Video machen. Dan nimmt mal seinen Steuersatz auseinander und ich zeige euch das Knarzen und Knistern mal. Da muss dann einfach ein neuer rein. Es kostet auch nicht die Welt. Das kann man auch fast immer selber machen. Und das wäre vielleicht auch mal ein YouTube-Video wert.
Okay. Am besten machen wir es so, dass ich das unter deiner Anleitung repariere, dann sehen die Leute, wie man sich
Können wir noch den kleinen Disclaimer machen an deinem Fahrrad?
Nee, da traue ich nicht, das gebe ich nur Benni.
Du glaubst ja nicht im Ernst, dass du mein Rad anfasst.
Nee, aber das wäre, dann wäre es zumindest mal realitätsnah. Ja gut, wenn mal eins meiner Räder mal knacken kann, kann ich ja an meinem
tatsächlich umbasteln. Naja, beim Steuersatz muss es nicht nur knacken, der muss auch einfach mal überhaupt überholt werden und gefettet werden und sauber gemacht werden oder ein neuer muss rein. Der muss ja nicht erst knacken.
Ach so. Naja, dann könnte man zumindest mal zeigen, wie jemand mit zwei, also ich bin ja schon handwerklich begabt, aber der es noch nie gemacht hat, zum ersten Mal, wenn man das live filmt, dann verliert man ja vielleicht, so wie bei den, wir haben ja so einen Film über Bremsbeläge mit Benni gemacht.
Oh, ich habe ja gar kein Problem
damit. Wo ich meine ersten Scheibenbremsbeläge, das war auch so ein Ding, wie Tretlage, wo ich sage, da gehe ich nicht ran, ne? Diese kleinen fummeligen Dinger und gut, dann kommt da so ein Metallteil raus.
Dann machen wir jetzt machen wir den Deal, du kannst jetzt sowieso nicht aus der Nummer raus, wir fahren die 200 Kilometer.
Na? Ja.
Und nach den 200 Kilometer
neues Rad.
Und nach den 200 Kilometer mache ich meinen Steuersatz neu, der ist sowieso hin.
Ja, ich gucke bei dir zu und dann mache ich.
Und dann machst du deinen.
Genau.
So, und dann aber machen wir auch.
Du aber bei den Bremsbelägen ist es tatsächlich jetzt schon so.
Das kannst du jetzt.
Das kann ich, obwohl ich jetzt bei Dura-Ace gelernt habe, habe ich meine SRAM-Bremsbeläge gewechselt, eigenständig.
Super. Das ist sehr, sehr gut.
Und Benni musste dann aber ein bisschen Öl ablassen, weil die zu eng waren. Das kann ich dann noch nicht, das ist ja das Nächste, dass ich wirklich, das Entlüften selber ist jetzt auch das Nächste, was ich lernen muss.
Genau, aber das ist entscheidend, so finde ich unseren Kanal richtig cool, dass wir mit den Aufgaben, also du jetzt mit den Aufgaben wächst und den Kunden dabei bisschen was mit ihnen auf den Weg gibst, keine Angst davor. Und nicht immer alles muss in die Werkstatt.
Ja, ich wäre dann dieser Otto-Normalmensch, der es halt einfach zum ersten Mal rumbastelt.
Und die anderen Fahrradläden, die unseren Podcast hören, die hassen mich jetzt, weil ich sage, na, die Kunden können ja auch ein paar Sachen mal selber lernen.
Ach, das machen die meisten dann ja wahrscheinlich doch sowieso nicht. Aber weiß man nicht. Ja gut, YouTube ist natürlich vielleicht auch schon, gibt es auch wahrscheinlich schon gute Anleitungen, das selber zu machen, aber interessant ist immer, wenn wirklich das einer, ich glaube, das war bei diesem Scheibenbremsvideo ganz interessant, wenn einer das zum ersten Mal macht, mit welchen Fallstricken man und welche alles dummen gut. Fragen kommen, ne? Also es kommen ja vielleicht dumme Fragen, mit denen, wenn ich jetzt ein Tutorial-Video mache, wenn mit jemandem oder einfach mir überlege, was können die Fragen sein, aber wenn wirklich einer davor steht, kommt vielleicht mal eine Frage, mit dem derjenige, der weiß, wie es geht, gar nicht rechnet.
Das ist gut.
Ja.
Dann haben wir jetzt unseren Podcast zu Ende.
Genau. Lass uns über das Rad, weil wir haben jetzt noch 24 Minuten, die wir voll kriegen müssen, bis die 2 Stunden voll sind, die wir vorhin am Anfang versprochen haben.
Ja, dann also lassen wir das Rad weg. Wir haben versprochen, dass das Rad erst um 18 Uhr live geht, weil das ist ja dann.
Aber ich könnte ja den Podcast um 16.24 Uhr hochladen, dann würde es wieder passen.
Haben wir jetzt wirklich das Rad und that's it?
Genau, aber lass uns über das Rad die nächste Sendung sprechen. Ich habe doch keine Lust mehr. Oder? Dann kommen wir jetzt zu den Picks. Deinen Pick haben wir ja kaputt gemacht.
Der gefällt mir am allerbesten. Oh, okay, ja, nee, über das Rad. Na komm, also mein Pick ist jetzt schon mal kaputt, ja?
Genau, aber du kannst ja das Rad picken. Nee, auch noch nicht. Wir sind es ja noch nicht gefahren, ne?
Deswegen kann ich es trotzdem picken.
Gut, vor allem, weil es ja jetzt noch so neu ist, dass es noch dürften wir es ja picken, weil es ja noch nicht in unserem Sortiment ist.
Also, ihr hört diesen Podcast am Donnerstag. Jetzt hoffentlich ist es 18 Uhr oder kurz vor 18 Uhr und eigentlich erfahrt ihr erst am Freitag über das Produkt, was hinter uns steht und jetzt können wir die Katze ja aus dem Sack lassen. So ist es ja nun mal.
Bitte ein Fahrrad.
Schön. Ein Fahrrad ist es. Welch Wunder.
Also es ist ein Open-Fahrrad.
Ein neues Open-Modell.
Dann lass uns jetzt endlich die Picks machen. Ich bin hier schon ganz aufgeregt wegen meiner Picks.
Dann mach erst die Picks und dann reden wir über das Fahrrad.
Nein, das war ein Scherz. das nennt sich das neue Open Min.D.
Mind.
Genau.
Eigentlich könnte man sagen Mind.
Genau, MIN.D, also Mind, so wie Open das gerne macht, was wir auch ziemlich cool finden, ab mit U.P.
U.P.
und aber mit U.P.P.P.P. wie war das mit allen EP-Punkten?
Ja, wie auch immer. Überall, ne? Über einen Punkt nach jedem Buchstaben.
White.
wi.de.
Genau, wi.de, Winding Detours.
Und was hat es mit Mind?
Minimalist Design.
Ja, oder Minimum
Design. Minimum Designed oder Minimalist Designed. Andi, sei mir nicht böse, falls ich es jetzt falsch sage, aber wir hatten kurz nur telefonisch, wir haben es nicht schriftlich, ne? Also wir hatten telefonisch drüber gesprochen.
Die ganzen Sachen kommen, wie gesagt, erst morgen.
Und Open Mind ist natürlich ein ganz, ganz verbreiteter Begriff. Ne? Man ist Open Minded und so weiter. Open Your Mind gibt es auch. Und das ist natürlich extrem cool. Und es ist aber auch cool, dass da nicht Open Mind einfach nur als Mind steht, sondern mit diesem Punkt dazwischen, finde ich auch schon sehr cool.
Und es ist ein viertes Modell aus dem Hause Open. Wir fangen nochmal an. Es gibt das Open Mountainbike, dann gibt es das Open Up, das Open Upper. Open
Mountainbike heißt OnePlus, glaube ich.
Genau, also ganz klassischer Hardtail-Rahmen. Damit ging die Reise los, dann Up und Upper, die beiden Varianten. Dann kam letztes Jahr das White hinzu, das wir gerne erwähnen, wenn wir durch den Wald nageln. Und jetzt schließt Open im Prinzip die Lücke zu einem, ich würde nicht sagen rein rassigen Rennrad, aber ganz klar zu dem Rennrad. Und dafür hätte man eigentlich Open, das hätte man denen nicht zugetraut, weil sie ja auch immer predigen, Gravel, Gravel, Gravel. Das ist ja auch deren Philosophie. Und ich finde es
ja,
aber...
Ja, Girard hat ja irgendwann mal gesagt, wir
machen die Palette rund.
Genau. Und er war ja irgendwann mal so und hat auch gesagt, naja, Rennrad wird es so, wie es klassisch vielleicht mal gab, gar nicht geben und geht jetzt natürlich einen anderen Weg hier.
Ja, und die Antwort, warum es jetzt ein ziemlich auf Rennrad gepoltes neues Open gibt und Gravel im Prinzip mit 650B und breiten Reifen an dem Rad wieder nicht möglich ist. Mhm. Denn es gibt ja für jeden Einsatzzweck schon das perfekte Rad. Es gibt das Hardtail Mountainbike, es gibt den Gravel-Rahmen schon mit zwei verschiedenen Reifenbreiten. Das heißt, was willst du da neu machen? Du hast schon einen Gravel-Rahmen, der schon alles abdeckt und es bleibt ja dabei, wenn du von Rennrad bis Gravel, alles bis Mountainbike-Reifen alles fahren willst, dafür gibt es Up und Upper und Wide. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will auch wirklich gar nicht 650B-Felgen fahren und ich will auch nicht 50 mm breite Reifen fahren und ich will auch nicht Mountainbike fahren. Ja, für die gibt es dann jetzt auch wirklich die letzte Nische aus dem Hause Open, wenn du da ein Fan bist. Will jetzt nicht ständig diese Marke so hochpreisen, aber dann gibt es eben das perfekte Produkt für dich als Rennradfahrer, wo du dann sagst, von 23 mm bis 32 mm, das ist das Produkt, wenn du diese Reifenbreiten fährst. Und darüber wollen sie sich, das hatte ich ja auch im Vorfeld schon mit denen geklärt, das war ja auch klar, darüber wollen sie sich am besten verstanden wissen. Welche Reifenbreiten möchtest du fahren? Möchtest du Rennradreifen fahren von 23 bis 32, dann ist das Produkt, was ihr hier im Hintergrund steht. Das Mind, so nenne ich das jetzt, in eins gesprochen, finde ich besser. Oder nein, ich möchte ein sehr leichtes Gravelbike haben oder das leichteste unter der Sonne als Gravelbike haben, von Rennrad bis ungefähr 50 mm breite Reifen, möglichst die universellste Waffe, dann ist es Up oder eben dann in der leichten Version das Upper. Oder nein, ich brauche wirklich einen Hardtail-Mountainbike-Ersatz ohne Federgabel, dann ist es das Wide. Das ist ein schlüssiges Konzept und schließt die Lücke dazu. Ich habe ja schon Kunden, die sagen, ich habe gar kein Interesse an einem Gravelbike. Was bietet die Rennradfraktion? Und natürlich verkaufen wir auch Cervelo-Räder. Also ja nichts vom Herzen her gerne. Ne? Und das ist dann so eine Alternative. Und damit ist alles gesagt.
Naja, wir machen uns ja intern hier schon Gedanken. Ja, brauchen wir so ein Rad? Haben wir da Bock drauf? Wir sind jetzt sehr, sehr viel bekannt dafür. Also ich bin bekannt dafür, mit dem Upper und dem Wide zu fahren. Du auch. Du mehr das Wide, glaube ich, als das Upper. Dann fahre ich immer noch mit so einem Cervelo S5, mit so einem Aero-Renner durch die Gegend.
Ich auch.
Seh
da aber nicht sehr sexy drauf aus.
Aber ich aktuell natürlich auch wirklich relativ häufig immer mal wieder, dass ich auch das Rennrad auch liebe. Also es ist nicht so, dass ich nur Gravel fahre, so schön wie das ist abseits der Straßen. Manchmal fahre ich dann auch mit dem Rennrad los. Und dann habe ich mir halt persönlich Gedanken gemacht, ja, mein Open Upper war ja auch so ein bisschen auch mein Rennrad. Und ich finde, es schließt sich hier noch so mal so eine Lücke für so einen leichten Rahmen. Diese Geschichte, ich sehe das Rad nicht so mit 25 mm, zumindest für mich persönlich nicht.
Ich auch nicht.
Ich sehe es tatsächlich so 30 Minimum, vielleicht auch 32 mm.
Optimal.
Weil dann habe ich ein wahrscheinlich extrem leichtes Rennrad, Was trotzdem ja mit 32 mm, muss man ja bedenken, 32 mm waren damals die Gravelbikes, als es mal losging.
Ja, das,
das heißt, damit schotterst du schon überall lang und mit Tubeless und so weiter. Und da gibt es jetzt natürlich jetzt auch mittlerweile, ich glaube, den Conti gibt es sogar auch in 32, den 5000er und den neuen Pro One und so weiter. Das sind ja reinrassige Rennradreifen, aber Tubeless würde ich auch mit dem wenigen Luftdruck, 4,5 Bar, die du dann fährst, hätte ich auch gar kein Problem damit, auch mal 20, 30 Kilometer Schotterpisten zu fahren. Natürlich nicht im Deister irgendwie da die Strecken, die wir dort fahren, aber hier diese Geschichte nach Hamburg mit so einem Renner wäre ich natürlich wahrscheinlich auch glücklich gewesen. Da hätte ich vielleicht mal so im Sand vielleicht ein bisschen mehr steuern müssen, ein bisschen mehr konzentrierter fahren müssen. Auf der Straße hätte ich ein reinrassiges Rennrad gehabt. Also es ist so, Open findet ja immer irgendwo so einen Sweet Spot, wo sie sagen, naja, es macht ja doch irgendwie noch Sinn. Weil ich weiß noch, als das White damals kam, haben wir auch gedacht, naja, wir sind doch eigentlich ganz zufrieden mit unseren 50mm Reifen.
Ich kenne unsere Gespräche.
Und jetzt ist es ja so, dass wir so La Palma auch schon mit 40 gefahren sind. Die hätte man auch mit 32 super fahren können. Das heißt, 40 war halt schon diese, wo ich auch sage, naja, diese 32 mm, die geistern bei mir immer schon im Kopf rum und die fahre ich ja tatsächlich aktiv auf meinem Diverge, auch schon auf dem Arbeitsweg, wo ich sage, ja, super Geschichte. Fahre ich hier an der Ime die Schotterding und da ist teilweise auch grober Schotter, fahre durch den Wald, kann auch über Wurzeln mal fahren und da sehe ich das so hin. Und wenn man dann sagt, okay, das möglichst leicht und ich meine, 32 mm im Rennrad gibt es so auch noch nicht. Also kennst du da irgendwen, der das schon anbietet?
Ja, aber du kannst ein Specialized Roubaix nehmen, da geht das keine
Probleme. Da geht das auch, auch bis 32?
Bin mir ziemlich sicher. Es ist darauf optimiert, genau auf diesen Punkt. Ja. Dafür ist es eigentlich idealerweise 30, 32 Millimeter, nicht idealerweise 23 mehr. Das ist auch, glaube ich, schon vielen Leuten klar, dass das Geschichte ist. Ich wollte sowieso noch ein kleines Mr. Schlau-Video machen mit den Reifenbreiten und Rollwiderstand, da reden wir nochmal drüber. Das mache ich dann mal so irgendwie an der Tafel. Und das schließt die Lücke für denjenigen, der sagt, ich brauche ein reinrassiges Rennrad, aber ich brauche schon auch ein bequemes, leichtes Rennrad. Und das ist die Lücke, die sie damit schließen. Und ich finde, das ist ein ganz guter Punch. Es wird definitiv nicht das hauptverkaufte Rad von Open werden, weil Open steht für Up, Upper und Wide.
Sehe ich
ein
auch
kleiner nicht. Randbereich ist das Hardtail Mountainbike und der andere Randbereich wird dieses Rennrad sein. Und dann gibt es solche Deppen wie uns. Wir wollten eigentlich nur einen Upper fahren und nur einen Upper und nur einen Upper fahren. Mhm. So, jetzt haben wir einen Upper und einen White und ich kenne uns und wir sind offen und ehrlich damit. Ich kann mir schon vorstellen, was im Hause einzieht. Mhm. Sexy ist es ja, Punkt. Also was soll ich denn das jetzt wegdiskutieren? Und den Rennrad-Laufradsatz, den ich im Upper fahre, na, dreimal darfst du raten, wo der gut reinpasst.
Mhm.
In das Ding.
Hätte ich jetzt auch so gedacht. Ne? Das heißt, da würde man das Upper nicht mehr so weit streuen. Es sei denn, es macht jetzt irgendwie Sinn, wenn man im Urlaub fährt und wirklich zwei Laufradsätze und auch einen dicken unbedingt haben will. Was natürlich auch ist, was wir jetzt aber noch nicht bestätigen können, weil wir das Rad tatsächlich noch nicht gefahren sind, durch diese ganze neue Konstruktion am Sattel und so weiter. Also es ist die Philosophie an dem Rahmen selber, das ist ja wirklich ein hochtechnologischer Rahmen, den sie da jetzt auch gemacht haben. Typisch so genau. Gerard Rohm, der ja wirklich sich nochmal neue Gedanken macht. Ich glaube, dass sie durch diese Sattelstützenkonstruktion, ich halte gleich mal mein Handy drauf, dass ich zumindest für die bei YouTube jetzt hier mitgucken, dass sie gleich mal ein Bild sehen, wie das Ganze aussieht, dass man ja durch den Rahmen einen Flex und eine Federung hinbekommt, womit man vielleicht auch kompensiert, dass man eben nicht mit dem 40 mm Reifen fährt und mit dem 32er gut klarkommt.
Genau, also das ist der Ansatz, ist ziemlich einfach. Ich erkläre das für Leute, die diesen Podcast wirklich nur hören. Du kannst ja dann dein Handy darüber schwenken. Also es ist ein sehr viel diskutiertes Thema, dass ich keine Sattelstütze habe, die ich hoch und runter stellen kann. Also ihr kennt das ja, jeder normale Rahmen hat eine Sattelklemmschelle und da könnt ihr die Sattelstütze reinstecken und könnt euch das auf eure Höhe einstellen, wie ihr das wollt. Dieses Rad hat keine von außen reinsteckbare Sattelstütze, sondern ein durchgehendes Sitzrohr. Und dieses Sitzrohr geht bis hoch zum Sattel und ihr habt oben dann, je nachdem wie ihr das Sitzrohr dann absägt, habt ihr dann die Höheneinstellung. Was der Witz an der Sache ist, ihr kennt die klassischen Durchmesser mit 27,2 mm für eine Sattelstütze oder eben auch gerne mal 30,9. wie bei vielen dickeren Sattelstützen der Standard ist. Da fällt es schwer, dass diese Stütze sehr viel flexen kann. Hier gehen wir, glaube ich, auf 25 mm runter. Das wird also sehr, sehr dünn, das Gestell, was hoch zum Sattel geht. Und dadurch wird einfach viel mehr Flex in die Stütze eingebaut. Ja? Und es gibt auch keine Stelle, dass irgendwie eine Sattelschelle da mal falsch angezogen werden könnte vom Drehmoment unten am Rahmen. Das gibt's alles gar nicht. Hat einen großen, großen, großen Nachteil. Ihr müsst schon auch wirklich wissen, auf welcher Höhe ihr fahren wollt. Ihr könnt euch dann nur noch so ein bisschen Reserve lassen, mal den Sattel auszutauschen, dass man mal einen Zentimeter höher, mal einen Zentimeter tiefer geht. Und ihr müsst immer gucken, passt das auch noch in euren Koffer. Wenn ihr viel Flieger seid, ist der Pferdefuß ganz oft auch, passt das Rad in meinen Koffer. Ich fahre Rahmengröße 54, da gibt es in der Regel nicht das Problem, wenn ich den Sattel wegnehme, dass ich es in den Koffer kriege, aber fahrt ihr Rahmengröße 58 oder so large, extra large, dann könnte das eventuell nicht in euren Reisekoffer passen, weil ihr könnt das ja nicht mehr rausnehmen. Das muss man auch wissen und das ist ein, wenn ich denn an dem System was zu kritisieren habe, dann, das ist manchmal ein Pack. Problem geben könnte. Ansonsten habe ich nichts zu kritisieren. Dass eine Sattelstütze federn soll, das kennt ihr von ein oder anderen Herstellern, die das immer versprechen. Aber wenn man dann mal so guckt, wie viel sie denn wirklich federn, also versprechen kann ich immer vieles. Ja. Okay. Und das natürlich dann auch manchmal gar nicht leicht. Ja, also wenn ich glaube, sie heißt Cobblewobble, ich bin nicht ganz im Thema mehr, ich habe es vergessen, die finde ich ziemlich gut von Specialized, aber die ist auch gewichtsmäßig ein Klopper. Mhm. Und die ist bei uns auch im Shop ausverkauft, also die wird gerne gekauft.
Okay.
Und kostet, glaube ich, auch unter 200 Euro, der Preis ist auch, glaube ich, richtig fair, aber die ist eben gar nicht leicht. Mhm. Also der Witz an der Sache ist, habe ich jetzt auch einen mega Fahrkomfort und das bleibt aber auch noch richtig leicht.
Ja, denn ein Tod musste sterben.
Ne?
Also mit allen Nachteilen. Und das ist natürlich was wir jetzt nachreichen werden. Wir werden nächste Woche das Rad fahren, drehen und so weiter. Euch da auch nochmal in allen Details Aufnahmen zeigen.
Ein Preview-Video mal sehen, so ein kurzes, wo wir nur mal drüber schwenken und sagen, das Fahrvideo kommt nachgeliefert.
Mal gucken,
genau. Weil, das seht ihr jetzt nicht, aber das Rad ist relativ spektakulär lackiert, aber man sieht es jetzt von der Seite nicht. Jetzt sieht es eigentlich aus wie so ein schwarzer Klotz, weil man sieht ja auch den Schriftzug von der Seite nicht. Es sieht irgendwie aus, als wenn es schwarz ist. Es ist aber nicht schwarz. Es ist tief dunkelblau und im Hinterbau und in der Gabel sind die vier Open-Farben so, wie nennt man das? So verlaufend einlackiert. Ja. Aber ja, ein bisschen für, in Anführungsstrichen, Werbung für unsere fast Lieblingsmarke. Das ist unser Podcast. Wir müssen uns dafür nicht rechtfertigen. Ja? Und ihr habt zumindest auch mal jetzt durch diesen Podcast die Möglichkeit, die allerersten zu sein, die, bevor morgen der Launch von dem Bike ist, davon schon wissen. Und jetzt haben wir ja auch noch 9 Minuten, dann haben wir es ja auch geschafft, dass wir es pünktlich machen. Aber wir haben immer noch nicht, die Leute können ja vorspulen.
Ja, ja.
Dass wir da gar nicht dran gedacht haben, dass die Leute vorspulen.
Nein, wir haben es ja mit Andi extra abgesprochen. Es war jetzt gar nicht so geplant, das Rad jetzt hier mit in die Sendung mit reinzunehmen, weil wir nicht wussten, wie genau das ist. Und wie gesagt, wir haben es auch tatsächlich noch nicht fahren können, weil es ganz frisch eingetroffen ist, aufgebaut. Ich finde es schon spektakulär. Ich bin wirklich gespannt, und das ist mir wichtiger als die Performance auf der Straße, ist tatsächlich die Performance, damit wirklich mit den 32er Reifen über das Schotterpiste zu fahren. Es soll ja ein sehr, sehr agiles, schnelles Rad sein.
Ja, ja.
Trotzdem komfortabel und vielleicht haben sie da wirklich wieder das erwarte ich ja auch von Girard so ein bisschen, dass man da ein neuer Sweet Spot gefunden wird aus Agilität und trotzdem noch Komfort. Trotzdem ein schnelles Rad zu haben. Und da bin ich wirklich gespannt. Und es ist natürlich auch ein sehr, sehr leichtes Rad am Ende des Tages.
Was mir auch persönlich gut gefällt, ist, es ist nicht ein Aero-Rad, sondern sie sind sich ihrer Linie relativ treu, wie die Designs auszusehen haben. Es ist ziemlich klassisch gehalten für den ganz klassischen Rahmen-Fan. Ja, es ist keine Fancy-Rohre. Und ich hatte darüber mal geredet, als ich mir mal, das war zu meinem 40. Geburtstag auch schon ein paar Tage her. Was wünschte ich mir denn so für einen Luxusrahmen, wenn ich mir was wünschen dürfte? Was dürfte ich mir denn so mal kaufen? Und dann habe ich mich für ein Pali entschieden. Auch super klassisches Design, super Qualität, überfliegermäßig. Und das kommt der Sache auch ziemlich nahe, wenn ich sagen würde, ja, ich suche jetzt mal so ein Überfliegerrennrad, Qualität gut und
ja, leicht
schick und viele Sachen.
Dann
das ist was Besonderes.
Technisch natürlich von der Rahmentechnik was Besonderes.
Genau, aber irgendwie nicht so plakativ. Nehmen wir das Cervelo S5, das wäre genau das Gegenteil.
Also ja, das ist ja
ein Hingucken. Hoppla, hier bin ich.
Ne? Ja, und das ist so Understatement.
Das ist so ein richtiges Understatement. Das hat so, Mann, ihr könnt mich dafür, ihr schreibt es rein, aber das hat so einen Bentley-Style.
Also ich bin auch wirklich mal gespannt auf die Fahreigenschaften, weil es könnte auch durch diese Reifenbreiten, und da muss man natürlich auch gegenüber anderen komfortablen Rädern diese Reifenbreiten haben, die sind in der Regel nicht so leicht. Ich glaube, so ein Roubaix wird sicherlich mehr wiegen, alleine wegen dieser ganzen Dämpfungsgeschichten. Das heißt, hier ist das Ganze mit Leichtbau. Wenn der Rahmen dann trotzdem einen ähnlichen Flex bietet, dann wäre das natürlich wirklich, wirklich super, weil so leicht und komfortabel. Das ist, glaube ich, so, das erwarte ich jetzt. Ne? Und ob das sich dann auch so abspielt, das sagen wir euch dann, wenn wir das Rad gefahren sind. Das
ist doch gar nicht deine Rahmengröße. Kannst du doch gar nicht fahren.
Wir müssen vor allem, das Wichtigste, wir müssen Andi fragen, ob ich da ein Stück absägen darf, weil das ist tatsächlich 2-3 Zentimeter zu hoch. Ne? Und dann
nee, wenn du fragst, gibt es ja die Möglichkeit, ein Nein zu hören. Das hast du doch schon mal gelernt. Wer nicht
fragt,
kriegt auch keine doofe Antwort.
Nee, das muss man natürlich auf die Größe dann anpassen, natürlich. Also da.
Aber da sind wir gleich beim Thema. Einmal absägen geht.
Genau.
Rankleben geht nicht.
Das ist tatsächlich das, wo man jetzt genau aufpassen muss, wie man das Rad weiterverwendet hier.
Ich weiß, wie das weiterverwendet wird.
Ja, ja, meinst du, das geht gar nicht mehr raus aus hier? Wir gucken mal.
Ob dieses Rad diesen Laden. Ja, also im Juni wird das Rad verfügbar werden. Es gibt limitierte Stückzahlen.
Ja.
Schreibt uns dann natürlich irgendwie schon mal an, wenn jemand sagt, ich muss unbedingt so eins haben, weil es wird ausverkauft sein. Ich kann es euch garantieren.
Gut. Genau. So, dann kommen wir zu den Picks. Dein Pick war die Insta.
Mein Pick war? Nein, weil ich die 360-Grad-Kameras richtig gut liebe und du hast sie jetzt tatsächlich vor mir bekommen. Meine kommt heute. Ich finde 360-Grad-Aufnahmen super und ich finde es auch schön, einfach während der Fahrt was zu filmen und dann im Nachgang zu sagen, welchen Kameraschwenk will ich haben. Also für Leute, denen das nicht klar ist, du nimmst mit der 360-Grad-Kamera einfach komplett alles auf, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten und kannst dann zu Hause mit dem iPad zum Beispiel die Szene nachschwenken. Ist schwer zu rüberzubringen, das muss man auch nochmal im Video zeigen. Kannst also später, nachdem du die Aufnahme gemacht hast, sagen, ach, ich möchte eigentlich lieber nach hinten die Kamera haben und dann nach unten, dann meine Pedale oder dann mal nach vorne. Finde ich sehr cool.
Ja. Ja, teste sie aber erstmal, bevor du sie pickst. Nicht, dass da auch noch ein Pferdefuß ist, wie bei meiner 1-Zoll-Variante, wo ich dachte, funktioniert gut, aber da Insta, gut, die werden wahrscheinlich.
Ich habe ja schon gute Erfahrungen mit Insta gemacht und dann glaube ich schon, dass das Nachfolgemodell.
Gehe ich auch von aus, ja.
Dann gehe ich davon aus, dass das Nachfolgemodell meine Erwartungen überschreitet. Deswegen wäre es jetzt auch mein Pick.
Gut. Ich picke.
Du machst ja alles zunichte, was ich mir so denke.
Weil ich sie vorher zeige, ja. Aber das war auch,
weil es muss man
ja
auch.
Wenn du so unvorbereitet in die Sendung reingehst. Ja, okay.
Als wenn ich so viel Zeit hätte, um mich diesen ganzen Kram zu kümmern und alles zu bestellen, dann bist du wieder mir voraus. Und das muss man dem Köndler auch wirklich lassen. Ne? Der ist immer der Schnellste mit dem neuen heißen Scheiß. Das ist auch nicht zu toppen, der Typ. Aber das zeichnet dich ja auch aus. Und deswegen ist unser Kanal ja auch mit neuen Sachen relativ schnell dabei.
Ja, aber da in dem Fall war es ja tatsächlich ein Tipp vom Kunden. Ich habe die Kamera vor 3-4 Monaten schon gesehen, dann war sie nicht lieferbar. Interessant war die schon immer, aber ich habe dann gar nicht mitbekommen, dass sie jetzt verfügbar ist. Und dann hat einer geschrieben, hier, wie findest du die? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja geil mit dem 1-Zoll-Sensor. Schade. Aber wer weiß, ich behalte die mal. Vielleicht kommt da über die Firmware-Updates noch was rein. Mein Pick ist tatsächlich die Rafa, und zwar die Core. Ich habe die einfache Core-Variante gekauft. Die Cargo-Radhose, Bip-Shorts.
Mhm, die weiß ich schon, wie gut du die findest.
Mhm.
Habe ich dich bei mir schon gesehen damit?
Hatte ich die nicht sogar auf der Deister-Tour sogar schon an? Nee, eine Woche später. Ich glaube, bei der Deister-Tour hatte ich sie noch nicht.
Die wurde das Fitlock-Video gedreht.
Genau, beim Fitlock-Video habe ich sie schon benutzt. Und der Witz ist tatsächlich, dass die haben eine, vielleicht habt ihr das schon gesehen bei Rafa, ne? Das ist, ich fahre die Rafa-Hosen sowieso ganz gerne, weil die meinem Popo so ganz gut tun. Das heißt, da habe ich wenig Probleme mit. Das ist ja auch immer so eine Sache bei einer Fahrradhose, die muss einem irgendwie passen. Und die haben jetzt Hosen gebaut, wo an der Seite so eine Art Mesh-Netztasche ist. Und hinten hast du auch nochmal drei Taschen, so wie Trikottaschen, nur an der Hose nochmal angebracht. Die hinten drei habe ich noch nie benutzt, weil dafür hat man ja meistens die Trikottaschen. Das ist dann sinnvoll, wenn du vielleicht ein lockeres T-Shirt drüber tragen möchtest und einfach kein Trikot tragen willst. Vielleicht für jemanden, der Radreisen macht und sagt, ich brauche jetzt kein hautenges Trikot mit Fahrradtaschen. Der trägt einfach ein normales Schlabber-T-Shirt und hat darunter trotzdem die Möglichkeit, Trikottaschen an der Bib-Shorts zu haben. Also finde ich auch keine doofe Option.
Finde ich total super, kannst du dann auch was machen, was du nicht immer greifbereit haben musst.
Ja.
Also du kannst ja die Regenjacke und die Banane in deine Trikottaschen machen, aber zum Beispiel, wenn du eine Karte mitnehmen willst, die muss natürlich laminiert sein wegen Schweiß, ne? Mhm. Die brauchst du selten, dann packst du die dahin. Oder dein Handy oder was auch immer.
Okay, ja, da hätte ich immer so ein bisschen Angst, das ist zu dick, weil du Tasche über Tasche ja trotzdem dick aufträgst.
Ich habe ja auch Unterwäsche, die Taschen hat.
Okay.
Du musst halt aufpassen, wie du es strukturierst.
Aber der Oberknaller ist eigentlich die seitliche Netztasche. Und das Schöne an dieser Netztasche, da habe ich tatsächlich meine GoPro, zu der Zeit die GoPro und oder die Insta, was auch immer man da reinmacht, ne? Das kannst du einfach reinstecken. Die Netztasche ist nicht so eng, dass es so an deinen Oberschenkel gepresst wird. Das heißt, zumindest wenn du die flache Seite von der GoPro nimmst, ist es so, dass du wirklich sagst, okay, das merkst du kaum. Ne? Du kannst damit treten, ohne dass es nervt. Jetzt auf meiner Hamburg-Tour habe ich da die Kamera gar nicht reingemacht, weil ich nicht so viel Kram mit hatte. Hatte ich die Kamera hinten in der Trikottasche und habe dann zumindest meinen ganzen Gelmüll habe ich auf der anderen Seite einfach so reingemacht. Und das ist so, wo du wirklich sagst, ja, merkst du gar nicht, dass da irgendwie Müll drin ist. Und das finde ich super und definitiv für Leute, die filmen oder nochmal einen Stauraum brauchen, wirklich eine Empfehlung wert. Ich habe jetzt gar nicht die Pro-Variante, sondern einfach die sogenannte Core-Variante.
Was ist denn der Unterschied zwischen Pro und Core?
Ja, ich glaube, die Pro kostet nochmal 100 Euro mehr oder
was
so.
Was kostet der Spaß?
Du fragst mich Sachen.
Ja, tief durchatmen bei Rafa. Ne?
Bei Rafa tief durchatmen, den Preis willst du gar nicht wissen.
Doch, ich wollte mir die eigentlich bestellen, solange sie auch eine Variante haben, eine Pummel-Variante für kurze Oberschenkel.
So, Rafa Core.
Dann bestelle ich mir die. Ich finde die Idee mit der Tasche wirklich gut. Wenn jemand einen Tipp hat nach einer Radhose, wo auch so eine Cargo-Variante ist und es nicht von Rafa ist, mir gerne schicken.
Cargo Bibshorts, 135 Euro war jetzt die günstige Variante.
Du, das ist aber auch jetzt mal nicht der Kummer, den ich erwartet habe.
Nee, also, weil es ist halt diese Core, die haben halt die Core-Linie, die ist eigentlich generell ein bisschen erschwinglicher. Und wenn du dann diese Pro-Geschichten nimmst, da bist du dann schnell bei 200, 300 Euro. Je nachdem, was du da kaufst. Also ich glaube, die Pro-Bib-Shorts kostet 230,
Haben die Inbeinlänge angegeben da? Also das machen wir nach dem Podcast. Aber für mich ist immer wichtig, also das kann ich euch auch noch sagen, wer nicht so lange Oberschenkel hat, wenn so kleinere Persönchen wie ich jetzt so 1,74, ne, dann ist mein Oberschenkel nicht so lang und wenn ich dann aber eine Größe in L bestelle, dann hängt die in meiner Kniekehle und nichts ist ja so ätzend, wie wenn du irgendwas in der Kniekehle hinten hast.
Ich weiß, dass die kurz und lange Hosen haben, aber ich bin mir unsicher, ob sie das bei der Cargo haben.
Okay.
Da konnte ich es, glaube ich, nicht auswählen. Jedenfalls mein zweiter relativ gut passender Pick dazu ist von Pro Standard, auch ein Tipp von einem Kunden und ich versuche eigentlich die ganze Zeit diesen sogenannten Grill Mount, nennt sich das Ganze. Das ist so eine Art, ist ein Mundstativ für den GoPro, die so V-förmig so Beißstücke hat, die man in den Mund steckt, rechts und links.
Und dann machst du die Kamera dran.
Und da ist zum Beispiel in diesem Deister-Video sind dann solche Szenen entstanden, wo man sieht, wie ich von oben auf meinen Lenker drauf filme und lenke oder so schräg nach vorne und so weiter. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Perspektive, die man nutzen kann. Das Schöne ist, dass das Ding auch so beim Halten sehr griffig ist, wenn man jetzt einfach sich selber filmt und so weiter. Das kann man auch so klein, kann man sogar auf den Tisch stellen als kleines Stativ. Und vielleicht nicht gerade in Dreck stellen, wenn man es hinterher wieder als Mundstativ benutzen will. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, aber kann man ja auch abspülen. Und was ganz witzig ist, die haben hier so ein Beißpad, wo sich die Zahnkontur, also wie beim Zahnarzt, dass man wirklich einen Zahnabdruck macht da rein. Und dadurch ist es stabil im Mund und gerade wenn du längere Abfahrten vielleicht filmst, tut das sonst bei Mundstativen, die man benutzt bei der GoPro, die halt eben nicht diese Beißgeschichten haben, tut das halt irgendwann weh, wenn du einen asynchronen Biss hast. Zahnärzte wissen das, ne? Wenn du da irgendwie die ganze Zeit irgendwie auf was Festes beißt, dann ist das eigentlich nicht so gut. Und das hat sich so bewährt. Es ist ein super kleines Teil. Ich versuche die ganze Zeit in Amerika irgendjemanden zu erreichen, um mal so ein bisschen Stückzahlen hier nach Deutschland zu bekommen. Momentan ist das nur so teilweise begrenzt bei Amazon manchmal verfügbar.
Bleibt am Kanal, wir arbeiten dran.
Genau. Und das ist so das beste Mundstativ. Und selbst wenn du es im Mund hast, kannst du durch diese V-Form und dadurch, dass das so dünn geformt ist, noch relativ gut sprechen. Also du kannst dann trotzdem noch was in die Kamera reinnuscheln, in Anführungsstrichen, wenn es sein muss. Ja, und das sind so meine beiden kleinen Picks, die Raffa-Hose in Verbindung. Und dann habe ich halt tatsächlich, das ist nämlich auch ganz schön, du kannst das hier so klein zusammenfriemeln und dann einfach habe ich es dann mit der glatten Seite oder andersrum, hatte ich so drin, ja genau, und dann einfach so in die Tasche, in diese Cargo-Shorts reinmachen und dann hast du die Kamera sozusagen immer super schnell griffbereit. Roten Knopf drücken, aufnehmen. Und das ist auch immer wichtig beim Filmen, wo wir wieder beim Filmen sind, dass du wenig Hürde hast, überhaupt die Aufnahme zu machen. Weil wenn du erst irgendwo anhalten musst oder was auch immer, die Kamera raus, irgendein Stick noch dran und so weiter, das ist ja irgendwie das, was dann doch bei 150 Kilometer Fahrt dann doch irgendwann nervt, wo du sagst, oh, nehme ich jetzt die Kamera raus oder nicht?
Ja, ich würde so unheimlich gern die Drohne mitnehmen für die 200 Kilometer, aber dann verlierst auch locker eine Viertelstunde, bis du die Drohne ausgepackt hast, die Aufnahme gemacht hast und so. Vielleicht mache ich es, aber vielleicht auch nicht.
Ja, das sind immer so die Sachen und da bin ich so ein Typ, so ein Optimierer. Ne? Wenn es muss wie möglichst wenig Hürde sein, um Sachen zu benutzen, weil sonst benutzt du sie vielleicht einmal zu wenig und dir fehlt eine schöne Aufnahme.
Gut, mein Lieber.
Sind wir nach 2 Stunden durch.
Wir können heute das ja doch pünktlich laden, das Video.
Ja, genau. Und auf die Open-Wide-Geschichte, da Open Mind, da bin ich wirklich, wirklich gespannt auf die erste Probefahrt.
Ja.
Und
wird nächste Woche passieren. Hoffentlich seid ihr zufrieden, dass er das mal bei uns als absolute Neuigkeit erfahren hat, bevor überhaupt Open das live gibt. Und wir fühlen uns auch geehrt.
Ich habe jetzt mal so ein paar kleine Handyaufnahmen vorhin so ein bisschen mit reingestreut. Die schneide ich jetzt einfach mal oben drüber über das normale Video, damit ihr zumindest mal die Farbe gesehen habt, wenn ihr wirklich bei YouTube hier geguckt habt. Ansonsten Video folgt. Gut. Hoffe ich bald. Und dann
bin ich brennend gespannt, was aus diesem Aufruf mit diesem Strava Clubfahrt oder wie wir es denn nennen wollen, was da wohl draus wird, ob wir uns da ein Eigentor schießen oder ob wir doch ganz viel Spaß haben.
Ja, ich hoffe,
wir haben ganz viel Spaß.
Und dann müssen alle noch Bescheid sagen, ob sie überhaupt auf den. Nee, muss ich auch vorsichtig sein beim Videodreh, wenn da einer mit draufkommt, der nicht will.
Das geht nicht, kannst du nicht machen.
Da passe ich aber normalerweise sowieso immer auf, dass da nicht irgendwie, zumindest nicht Gesichter zu sehen sind von Leuten, die fremd sind.
Ja.
Und die Jungs, die jetzt mit uns fahren, die frage ich natürlich auch immer vorher. Ne?
Ja, alles gut.
Gut, ja. Dann wünsche ich jetzt ein schönes verlängertes Wochenende noch.
Ich dachte,
für alle, die den Brückentag haben.
Guten Rutsch und frohes Fest.
Guten Rutsch und frohes Fest, genau. Nächstes Mal werden wir wieder gemeinsam hier hoffentlich irgendein nerdiges Thema versuchen zu erarbeiten, wenn wir die Zeit finden. Aber wie gesagt, seht es uns nach. Wir haben wirklich viel zu tun momentan, alle miteinander hier. Wo wir auch sehr glücklich drüber sind.
Das müssen wir wohl sagen. Ne? Ja. Also vielen Dank für die bedachten Kunden hier, die bei uns wirklich gut momentan. Vielen Dank und dann merken wir, dass wir was richtig machen und das tut ja auch gut.
Ja.
Viele Leute haben jetzt auch nochmal gefragt, warum wir eigentlich nicht einen Disclaimer bei den ganzen Videos machen, dass es Werbung ist und da könnten wir nochmal eine Mini-Sache machen. Wir sind unabhängig und wir machen das, auf was wir Bock haben und wenn ich ein Video von einem Hochdruckreiniger mache, dann mache ich das, weil wir den Hochdruckreiniger bei uns im Shop verkaufen und nicht, weil die Firma des Hochdruckreinigers mir was dafür bezahlt.
Ja, wir kaufen ja vor allem die Produkte. Das ist das Wichtige, dass wir, genau. Also enthält bezahlte Werbung ist ja meistens dieser Disclaimer, den viele YouTube-Kanäle haben. Das wäre bei uns der Fall, wenn jetzt eine Firma an uns rantreten würde und sagen, wir schenken dir das und das Produkt, willst du das nicht mal reviewen?
Genau. Dann werden wir das genau so kennzeichnen. Aber das war eine Frage, die neulich mal gekommen ist und ich dachte mir, ist vielleicht auch nochmal ganz gut.
Aber das kann man ja am Beispiel dieser Insta nehmen. Die habe ich tatsächlich bei insta360.com zum regulären Preis gekauft.
Exakt.
Und fertig. Und dann ist es auch keine bezahlte Werbung, sondern meine Meinung. Und so richtig Werbung war es ja jetzt auch nicht.
Das gilt für die Raffa-Hose auch. Ich kaufe die. Ne? Also ganz, ganz entspannt.
Ja, aber wir werden natürlich, und das werden wir euch versprechen, wenn wir irgendwann Werbung machen, was vielleicht ja, wer weiß, irgendwann passieren kann, dann werden wir das auch dementsprechend deklarieren. Das
immer.
Ist ganz klar.
Ganz klar.
Ja.
Ja. Und momentan ist es noch nicht so.
Momentan ist es nur Werbung für uns selber manchmal. Ja. Das ist ja auch ganz klar.
Ja, gut. Dann haben wir das aber jetzt.
Okay, dann bis bald. Ne? Tschüss.
Ciao.